Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Zu einer Spezialfolge Roddergeflüster.
Spezial.
Ja, lange angekündigt und jetzt ist
und nie durchgeführt.
Ja, genauso wie die Frage mit dem Stuhl, aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt ist sie endlich da. Die große Ahrtal-Ahrweiler. Das große Hochwasser-Special.
Tagebuch.
Ja.
Das Tagebuch der Rottgauer.
Nick, wir sind ja heute nicht alleine.
Was?
Ja. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber zu deiner Linken sitzt jemand.
Mein linker Platz ist frei. Ich wünschte mir, es bleibt dabei.
Ja, willst du ihn nicht mal vorstellen?
Hallo, gegenüber von mir sitzt Max.
Ja, treue Hörer kennen
mich. Mein Podcast-Kollege. Und heute als Special-Gast, der Initiator der ersten Stunde.
Treue Hörer kennen ihn auch.
Die Rottgauer ins Ahrtal zu bringen. Der Mann der ersten Stunde, der erste Gast des Podcasts in 2021.
Und der erste Gast im Jahr 2022.
Ob das wohl eine Bestimmung ist?
Bald ist es Tradition. Wenn wir das nächstes Jahr auch so machen, ist es Tradition.
Dann passt.
Ja.
Aber hier sitzt bei uns Tobi Schott.
Gute.
Willkommen, Tobi.
Weißt du, Gute.
Ja, Tobi ist in einer erotischen Stimmung heute.
Oha.
Du bist gerade, wie viele Kilometer bist du hierher gerast, nur um diese Podcast-Folge aufzunehmen?
350.
350, siehst du. Und das alles nur für euch da draußen, also ihr Leute.
Mein 2021 hieß mein Leben auf der Autobahn.
Ja, ja, ist so, ja, schön.
Hast du der Versicherung die Kilometer auch nachgemeldet?
On the road again?
wir waren noch kaum unterwegs dieses Jahr.
Das stimmt.
Ja. Also.
Dieses Jahr, ja.
Ja,
letztes Jahr. Ihr Leute, es geht um Ahrweiler. Es geht um, ich glaube, die schlimmste Katastrophe seit dem Oderhochwasser 2003.
Seit der Nachkriegszeit.
Ja, so kann man das sagen. Es ist eine Jahrhundertkatastrophe, die da sich in der Nacht oder in den Tagen rund um den 14., 15. Juli letztes Jahres abgespielt haben. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Ich weiß nicht, vielleicht interessiert es euch ja auch. Also erstmal hieß der Übeltäter Bernd. Wisst ihr das?
Ja.
Das Tiefdruckgebiet, was kam, hieß Tief Bernd. Und wenn man sich ja sonst schon über Starkregenereignisse beschwert, hier in Rottgau gab es ja auch ein Starkregenereignis vor, ich glaube, mittlerweile 4 oder 5 Jahren, wo einige Keller voll liefen. Aber das ist nicht vergleichbar mit dieser Nacht, wo bis zu 150 Liter und darüber hinaus pro Quadratmeter runterkam. Das ist mehr, als es im gesamten Juli gab. Und das, was es gebracht hat, das konnten wir alle sehen. Ich hab mir mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. Das war das schlimmste Hochwasser seit 1910. Gerade im Ahrtal. Es gab schon im 17. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert gab es auch schon Hochwasserereignisse da. Und was ich interessant fand in dem Zusammenhang, man hatte damals nach diesem Hochwasser 1910 gedacht, okay, wir bauen Regenrückhaltebecken. In den 20er Jahren, letztes Jahrhundert. Hat man dann aber gelassen, hat stattdessen den Nürburgring gebaut.
Gut, man muss auch Prioritäten setzen.
Ja, man muss auch mal Prioritäten setzen. Sonst wäre Michael Schumacher nie der große Meister von Europa geworden. Ne? Also beim großen Preis von Europa. Problem auch, Bäche bereinigt, Abflussrinnen auf Weinbergen. Also was haben wir da gehabt? Einen schönen Kanal eigentlich. Eigentlich ist das Ahrtal ein wunderbarer Kanal. Dicht besiedelt bis unten hin. Und die Bilder haben wir alle noch im Kopf. Die Zahlen sind irre. Allein die Bahn hat 1,3 Milliarden Euro Schaden dort in dem Tal.
Ja, die haben ja am Anfang gesagt, also man muss ja sagen, man kann sich ja alles nicht vorstellen, was man dort gesehen hat.
Ja.
Und wie ich letztes vor 2 Wochenenden von Maischoss zur Arsche zurückgefahren bin und du siehst über hunderte Meter Bahnschwellen gestapelt.
Irre.
Irre.
Fahr mal nach Kreuzberg, wenn du eine S-Bahn brauchst. Da steht noch eine.
Die steht da einsam und verlassen ohne Anschluss. Ne?
Kommt nicht mehr weg. Ja, keiner weiß wie.
Ja. 62 Brücken zerstört. 467 Häuser zerstört, 3000 Häuser beschädigt und was noch viel schlimmer ist, fast 180 Menschen gestorben in dieser Katastrophe, davon fast 140 im Ahrtal bzw. in Rheinland-Pfalz. Das ist ja nicht nur das Ahrtal, was da betroffen war, ist ja die ganze Gegend da rund um Richtung Koblenz und Main und was da alles liegt. Das wisst ihr mittlerweile viel besser, ihr kennt euch ja viel besser aus. Was ich auch interessant fand, es waren nur, in Anführungszeichen, 350 Kilogramm Munition und eine Bombe, die freigespült wurde. Tatsächlich.
Da weißt du zum Beispiel schon mal was,
ja, also so
was
ein paar,
ich nicht weiß.
Ein paar statistische Daten.
Ich hau da hier so trocken raus, wenn es ums Hochwasser geht.
Ja, aber jetzt überlegt euch mal, also ich finde es krass, man hat ja immer die Diskussion um die Rheinschiene, ne? Man kennt ja die Diskussion da um die Bahnverbindung und dass da mehr Güterverkehr laufen soll und wie groß diese Diskussionen am Rhein entlang sind wegen Brücken und wie wichtig für so ein Tal Brücken sind. Und wenn du dann hörst, dass im Ahrtal 62 Brücken einfach weg, ja,
in Stunden.
Ja, und da, also ich weiß nicht, das könnt ihr wahrscheinlich viel besser beschreiben.
Man du musst
wahrscheinlich
ja sagen,
massive Umwege fahren, um von rechts nach links zu kommen.
Du oder? Musst ja sagen, dass es nur, glaube ich, 90 gab. Also das sind über zwei Drittel der ja, Zu- und Wegbringerwege sind weg. Ne? Und es sind auch keine 3000 Haushalte, sondern es sind über 9000 Haushalte allein rund ums Ahrtal, die zerlegt worden sind. Also
krass, ja.
Ja, und wenn man die anderen Orte noch mit dazu zählt, dann ist das fünfstellig.
Ja. Also es hat uns damals alle ziemlich schockiert. Ich glaube, da sind wir nicht alleine, die wir hier sitzen. Umso begeisternder fand ich dann das, und darüber wollen wir ja heute eigentlich sprechen, deswegen habe ich jetzt nur so ein bisschen den Prolog gemacht, was danach kam und was auch aus Rottgau kam. Deswegen ist es ja auch so eine Rottgauer Folge. Ja, und deswegen halte ich mich jetzt zurück und stelle euch eigentlich mal die Frage, beziehungsweise dir, Tobi. Wir haben das alle gesehen und ich glaube, so ziemlich am nächsten Tag kamst du über deine Netzwerke, über Social Media raus und hast gesagt, hier, wir müssen da was tun. Wie kamst du auf diese Idee?
Das bin ich schon oft gefragt worden. Ich war mal als junger Wehrdienstleistender beim THW, weil ich zu groß war. Bin ich zum THW.
Warst du groß für einen Panzer? Oder?
Ja, für alles.
Okay.
Und dementsprechend habe ich meinen Dienst beim THW getan und war beim Elbehochwasser 2013 mit dabei. Unter anderem mit dem Robert, der heute auch im Ahrtal mit uns ist. Und habe da schon mal mitgekriegt, was eigentlich heißt, so Wasser zerstört ein Landstrich. Ja, und ich stand freitags morgens beim Kunden und dachte so, beziehungsweise donnerstags abends noch im Autokino, das weiß ich noch, da habe ich mich mit Tim getroffen und sah die Bilder im Auto.
Du bist auch der Einzige, der mit einem zweiten Typ ins Autokino geht.
Ich war mit meiner Freundin dort.
Also ich wollte schon sagen,
er war auch dort.
Im selben Auto.
Wir gucken dann einen Film über Autos.
Cars.
Cars war es nicht, ne? Und auf jeden Fall waren wir nachts dann schon so, da müssen wir irgendwas machen. Und ja, freitags stand ich dann beim Kunden und hatte eigentlich gar keine Lust mehr zu schrauben und zu machen, zu tun, sondern hatte nur noch das Ahrtal im Kopf. Hab dann meinen Facebook-Instagram-Kanal genommen mit meinen paar tausend Rottgauer Fans und Followern und hab einfach mal zum Spenden aufgerufen und dachte so, naja gut, wenn ich einen Sprinter voll Material kriege, wär Knaller. Also ohne, dass ich wusste, was überhaupt da geliefert worden wäre. Ich habe nur so gesagt, ey Leute, wenn ihr Bock habt, kommt rum und spendet. Und was mich dann erwartet hatte, war, glaube ich, der Startschuss zu einer der längsten und genialsten und auch anstrengendsten und auch nervenzerreibendsten, emotionalsten Reisen, die ich je gereist bin, will ich mal so sagen. Weil allein am ersten Abend hatten wir 7 Fahrzeuge, 7 Anhänger und ich glaube 14 Fahrer zusammengetrommelt. Mein ganzer Hof stand voll mit Transportfahrzeugen der gesamten Rottgauer Gewerbe-Hot-Volée. Und wir hatten, glaube ich, die ersten 20 Tonnen Material zusammen. Und ja, dann ging es samstags los ins Flutgebiet. Keiner wusste wohin. Und auch über Facebook, Instagram haben wir dann Eifel für Eifel kennengelernt, den Jörg. Und ich weiß noch genau, er rief mich an und sagte, Tobi, überhaupt kein Problem, wir haben eine Doppelgarage. Kannst du Zeug vorbeibringen? Ich gedacht, Doppelgarage? Der muss ja eine große Garage haben. Und ja, daraufhin hat Eifel für Eifel, wurde uns dann auch im Nachgang bestätigt, erst angefangen, ein Riesenverteilzentrum aufzubauen, weil wir mit so vielen Spenden kamen. Und dann bin ich ja nach Hause gefahren samstags nach, glaube ich, einem der emotionalsten Momente in meinem Leben, wo...
Mit wie viel LKWs seid ihr da nochmal hingefahren?
Mit 7 Sprintern und 7 Anhängern.
Ja, das ist also dafür, dass das, ich weiß nicht, das wurde im Laufe des Freitags wurde das eigentlich alles gesammelt, gell?
Über Nacht.
Und dann samstags seid ihr da hingebrettert.
Genau.
Das ist schon krass. Also ich weiß noch, wie ich dann da zur Amy kam in den Hof. Du warst irgendwo unterwegs, hast irgendwas organisiert. Und dann haben wir da die ersten Tüten hingestellt mit, was du alles gebraucht hast, ne, ganzen Scheiß. Hygienemittel, Binden, Zahnpasta, Duschgel. Also die ganzen, alles Zeug, was du brauchen konntest. Es konnte eigentlich alles gebraucht werden.
Alles super geiles Material, brauchbar.
War schon cool. Und dann ging's dann weiter? Also ihr kamt dann sonntags zurück?
Wir kamen samstags direkt zurück.
Und sonntagsabends war dann die Packaktion doch bei der Silkon, ne?
Sonntags morgens. Ja. Ich weiß noch, ich lag sonntags, samstags nachts im Bett und dachte so, das war's noch nicht. Das kann nicht sein, das war viel zu wenig. Und zumal wir auch schon ja die SMS gekriegt haben beim Heimfahren, so nach dem Motto, ey, wir sind schon wieder leer. Also die 20 Tonnen Material wurden uns quasi aus der Hand gerissen. Ja, und dann ging es sonntags los, riesen Aufruf gemacht nochmal über die sozialen Medien. Und auf einmal waren die Leute vom Freitag wieder da, die Leute vom Gewerbeverein waren da. Ja, ihr wart da und auf einmal waren ganz viele Rottgauer da. Und wir haben bei der Selkross mal kurz eine Großsammelaktion gemacht und haben, glaube ich, 30 Tonnen Material bewegt an dem Tag. haben 7 LKWs vollgemacht mit LKW-Anhängern und Sprintern und also es war Wahnsinn. Ja, und dann hatten wir montags, quasi kam ja der Andi dazu, ne?
Montags?
Und sagte Andi Miet, ne, ehemals Gasthaus zur Eisenbahn, heute Baggerbetrieb, Corona macht's möglich, und hatte seine Bagger geladen, weil er mit Wilhelm Hartmann gesprochen hatte. Und sagt er, also wir fahren hoch zum Baggern und dann sagen wir, wir fahren noch eine Spendentour hoch und dann sind wir dienstags, war der Nick schon mit dabei. Hast du uns noch morgens Frühstücks gebracht, Max?
Das ist richtig, ja.
Du warst übrigens der einzige Rottgauer Politiker.
Ja.
Und damals der, ein kleiner Stich in die Runde, der sich für uns interessiert hat.
Ja, was ich immer noch bedauerlich
Danke dafür.
Finde. Was ich immer noch bedauerlich finde.
Und sonntags ja auch schon da war.
Ja, ja. Und da haben wir dann die zweite Tour nach Nettersheim gefahren. Wir waren immer noch nicht bis dato im Flutgebiet. Also wir haben 5 Tage Flut gemacht, ohne dass wir im Flutgebiet waren.
Nicht ein Gramm Schlamm gesehen.
Gell? Sind heimgefahren, 800 Kilometer, glaube ich, knappe Fahrtstrecke gehabt an dem Tag. Haben meinen Wohnwagen geschnappt. Ich habe noch kurz ein Hochzeitsberatungsgespräch gemacht.
Und du hast deine scheiß Stütze abgerissen, weil wir so schnell rausfahren wollten.
Das war doch später.
Nee, das war genau an dem Dienstagabend.
Weiß ich nicht mehr. Und auf jeden Fall, sind
Themen, die ich gelöscht habe.
Auf jeden Fall sind wir wieder nach, also haben wir unseren Wohnwagen geschnappt, Robert und ich, und sind dem Andi entgegengefahren, der mittags schon hochgefahren ist, und haben quasi nachts sind wir in Ahrweiler angekommen. Und ich bin echt froh, dass ich nachts angekommen bin, weil wenn ich tagsüber da angekommen wäre, ich wäre wieder heimgefahren, glaube ich. Also das war Bild, du hast es in deiner letzten Folge gesagt, das Bild, was dich erwartet, wenn du in so ein Katastrophengebiet reinfährst, das vergisst man nicht. Also ich werde heute noch den Staub in meinem Scheinwerferlicht und diese dunkle Straßen, Meter hoch der Müll, die Autos und du fährst von der Autobahn runter, es ist alles gut und
einmal von jetzt auf gleich, ne? Wie ich es gesagt habe, du biegst eine Straße ein und dann ist dunkel.
Horror.
Ja. Apokalypse.
Und dann haben wir uns aber erstmal auch nach dem Horrortrip, ich glaube, wir haben uns ein Bier gegönnt, weil der Animit trinkt eigentlich kein Bier aktuell. Und hat gesagt, Tobi, wenn du ins Flutgebiet kommst, trinken wir ein Bier. Habe ich gesagt, das Bier ist mir es wert. Das war übrigens das erste Halt mal mein Bier. Ja. Dann haben wir dienstags angefangen, mittwochs haben wir angefangen zu baggern, aufzuräumen, einen Müllplatz zu betreiben. Und auch da haben wir gesagt, komm, wir bleiben an der Woche. Also keine Ahnung, das wird ja hier schnell aufgeräumt sein. Also so schlimm ist es ja nicht, ne? Und ja, dann kamt ihr irgendwann, Nick, ne?
Donnerstags. Weil ja noch, weil du mittwochs, oder nee, donnerstags, mittwochs.
Wer war denn, jetzt, bevor wir jetzt immer da, schon da einsteigen in die Zeit vor Ort, wer war denn bei diesen Touren dabei? Du hast gesagt, das war die gesamte Hotvolley an Rottgauer Handwerkern. Gibt es da ein paar, die man rausheben kann?
Ja, mitgefahren ist.
Du kannst eigentlich keinen, also du darfst.
Aber
also,
gefahren sind.
Du darfst eigentlich keinen, also eigentlich ist das eine fette Rottgauer Gesamtleistung. Das muss man wirklich mal vorab so sagen. Also ich bin ja vielleicht als Gesicht dieser Rottgauer Bewegung im Internet zu sehen, aber es ist eine fette Rottgauer Gesamtleistung.
Das ist auf jeden Fall, auch mit allen Spendern und allem und die beim Sortieren geholfen haben und alles.
Wobei, war es nicht schon so, also um mal auch die negativen Seiten zu beleuchten, dass da auch einige waren, die da in der zweiten Tour schon gedacht haben, ich bring mal alles hin. Es ist ja auch so eine Unart heutzutage, die ich auch in Rottgau mittlerweile sehe. Weißt du, so eine Kiste rausstellen mit irgendwelchen zerfledderten Büchern und irgendwie abgeranzten, halb eingetrockneten Stiften und draufschreiben zu verschenken, weil sie ihren Müll zu faul sind wegzuwerfen. War das da nicht auch schon dabei, dass da auch so ein bisschen.
Also es gab Säcke Schrott sonntags, da hast du aufgemacht und da hast du auch gedacht, jo, wo ist die Mülltonne?
Ja.
Das gab's, aber es waren nicht
wenige,
viel,
natürlich wenige. Ja.
Also, wenn wir über die negativen Seiten der letzten 6 Monate sprechen müssten, müssten wir 10 Sonderfolgen machen. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns heute einfach auf das Positive, weil
man muss schon ein Gesamtbild geben. Also die Hilfsbereitschaft war enorm, aber wie immer gibt's auch Leute, die sich denken,
Schafe überall.
Ich bring mal mein Feldbett aus den 1960er Jahren, bringe ich jetzt mal hin und meinen Schlitten, den können die bestimmt auch gebrauchen, schneit ja bald wieder.
Die Leute meinen es gut. Ich glaube, mein persönliches Highlight waren Schwimmflossen. Ja, wir haben auch, also du entwickelst auch, wenn du da oben bist, darfst du auch Galgenhumor haben, ne?
Musst du.
Musst du auch.
Also in extremen Situationen musst du Galgenhumor haben, sonst
und,
erschlägt
ich
dich
dachte
ja
dann so,
Leid.
Es fehlt eigentlich nur noch eine Taucherausrüstung. Also makaber konnte es nicht werden, ne? Schlauchboote hätte man ja gebraucht, ne? Also so wäre es ja nicht gewesen, hätte man gut gebrauchen können. Aber.
Diese A, also es geht ja eigentlich bei dem ganzen Leid um diese A, ne? Der Fluss A.
Ja.
Wie tief ist der denn? Wenn der normal fließt.
Also wie die Roddau im Winter. Wie die Roddau im Winter. Nur ein bisschen breiter.
Mehr also nicht. Das ist eigentlich ein Bach. Ne?
Ein größerer Bach.
Ein bisschen breiter.
Ja.
Geht dir vielleicht bis zum Knie. Nicht so wie die Roddau. Nachdem sie jetzt renaturiert wurde, sieht man ja kaum noch Wasser.
Übrigens blicke ich da mit einem ganz anderen Auge jetzt auf unsere Rottgauer Abwasser und Wasser.
Das Thema Schwammstadt.
Sehr gut.
Auch ein wichtiges Thema. Renaturierung hat schon auch Sinn. Mhm. Fließgeschwindigkeiten.
Muss man hier auch mal positiv
über Überschwemmungsgebiete. Ja. Also wir haben es natürlich in einem viel kleineren Rahmen. Ne? Kommt. Nein. Der Nick will hier gerade unserem Gast ein warmes Bier verpassen. Das
ist nicht. Doch nicht warm.
Es ist fürchterlich warm. Es ist
heute beim Gotter so. Aus der Halle geholt.
Ja, genau.
Es dann ist noch warm. Die Fußbodenheizung.
Also stellen. Es ist Halle kalt. Ja, nee, aber also das muss man sich mal vorstellen, dass dieser Bach mehrere Meter ansteigen kann, irre. Und dann seid ihr da gewesen, es ist Mittwoch
ja, nicht
und
ihr nur, habt angefangen nicht zu nur baggern. Mehrere Meter, in der Spitze 9,5 Meter.
Auf eine Breite.
Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ich 2,10 Meter groß bin, waren das quasi die 4,5-fache Tobi-Menge an Höhe. Man muss sich das so vorstellen, wenn man, ich glaube, an der Volksbank in Jügesheim steht, in Stockwerk 2 wäre noch Wasser. Ja. Und das aus der Roda unten.
Ja. Also, das war ja auch das Unfassbare, als wir da das erste Mal standen, tagsüber, und du hast die Wassermarken von der A gesehen, die, also gefühlt.
War da mittags das Wasser schon wieder weg eigentlich?
Nein.
Oder das war immer noch höher wahrscheinlich, oder?
In der Straße?
Ja.
Ja, also in der Straße war es weg, in den Wohngebieten, aber unten am Ufer und so war das noch ziemlich hoch.
Okay.
Und das war halt auch, kein Wasser, es war Brühe. Also das, wenn du es heute siehst, die A, ne, so ein ganz klares, ganz beschauliches Bächlein, was da so vor sich hin plätschert, und damals, es hat gestunken, da ist Scheiße drin rumgeflossen, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Diesel.
Ja, Diesel,
Heizöl,
Fäkalien, Schlampes, Scheiße,
Autos,
alles.
Hab und Gut. Ich weiß noch, wir standen bei dem einen im Garten, und dann Walportsheim liegt quasi flussaufwärts, also Wasser fließt Richtung abwärts. Und dann hat der eine noch gesagt,
so, ja.
Die Walportsheimer, die schmeißen auch alles im Fluss. Es ist halt so, dass der Galgenhumor wieder, wo du dann dastehst, du greifst dir kurz selber in den Kopf, sagst, hat er das jetzt wirklich gesagt? Aber er durfte es sagen, weil es war ja sein Garten, wo die Walportsheimer den Scheiß reingeschmissen haben. Ja.
Ja. Freiwillig.
Genau, ja. Oder der eine, der kam und sagt, habt ihr mein Auto gesehen? Ich vermisse es noch. Und irgendwann auf dem Marktplatz haben, glaube ich, der Marktplatz lag voll mit Autos. Also es war Wahnsinn.
Es waren ja 4-5 Wochen danach noch Leute, die keine Ahnung hatten, wo ihr Auto ist.
Ja.
Und das war ja in der ersten Woche, wie wir da waren, dann, da sind ja Abschlepper ohne Ende mit Nummern, also Kennzeichen aus anderen Ländern dahin gefahren, die haben irgendwelche Autos aufgeladen, sind wieder fortgefahren, wo du auch so überlegt hast.
Ist das jetzt geplant?
Ist es gewollt?
Freundliche Metallentsorgungsbetriebe aus dem Ausland.
Ja, wo du also Auto weg. Ne?
Ja, so. Das ist dann, weißt du, wo du dann am Ende die Versicherungsfälle hast, wo du dann der Versicherung erklären musst, mein Auto ist nicht auffindbar.
Achtung, 40.000 Autos, sagt man, sind im Ahrteil kaputt gegangen.
Boah.
Das ist eine Jahresproduktion, ne? Die müssen auch erstmal wieder da sein.
Das ist ja wie Andy Neumann in seinem Buch, ich habe es ja schon gehört, ja, auch dann sagt, da rufst du die Versicherung an, sagst, mein Auto, ich finde mein Auto ist kaputt, so total schade. Ja, dann machen Sie mal ein Bild, der Gutachter kommt dann. Ja.
Nee.
Wenn also Sie mir sagen, wo es liegt, mache ich Ihnen auch ein Bild, so halt, ne?
Ja. Also, und interessant
ist, das sind wirklich so die typischen Polen, Bulgaren, Laster oder was, aus Osteuropa wahrscheinlich häufig,
es waren
und haben aus, da aufgeladen, was geht.
Es
und
waren weg. Aus ja. allen Herrenländern waren... Krass. Das Schlimmste waren Plünderer. Mhm. Da sind aber auch manche, sind nach deren Ergreifen gestolpert, muss man sagen. Oh. Also sind hingefallen, weil die Baggerfahrer haben sich das natürlich nicht verfallen lassen.
Okay.
Und der eine oder andere wurde von der Polizei abgeholt, nachdem er gestolpert ist.
Mhm.
Weil natürlich das Schlimmste, was du machen kannst, ist plündern im Flutgebiet. Das ist
den Leuten ist eh schon scheiße.
Todesstrafe geht. Mal zwei, keine Ahnung. Also
moralisch schon.
Moralisch verwehrt. Ja ganz im Keller. Alter. Aber wenn wir beim Wasser sind, um vielleicht das Wasser abzuschließen, also die, es gibt heute noch Keller, weil die Leute uns immer fragen, warum fahrt ihr eigentlich noch da hoch? Ja, es gibt heute noch Keller, die unter Wasser stehen, wo sich noch kein Vermieter oder aufgrund von Alter oder Gebrechen oder Co. Gedanken drum gemacht hat, steht heute noch Wasser im Keller. Schön, fast 7 Monate später.
Schön faulig.
Ja. Mit allem drin. Ja. Das heißt, du kannst das Haus auch direkt abreißen. Ja, und das ist auch, wenn du heute mit den Neuen durchs Tal fährst, ne, sagst immer, oh, die Wiese ist so schön. Ja, das war mal ein Baugebiet. Also, du fährst an der Straße vorbei, für uns, wir kennen die Ecken, wir haben gesehen, wo früher noch die Häuser standen, und wenn dann so ganze Straßenstriche abgerissen sind, ist ungefähr so, wie du fährst einen Niederwiesenring und der Niederwiesenring steht nicht mehr da. Mhm. Ne? Also, die Größe auch. Also, der komplette Niederwiesenring weg. Ja, und du denkst so, der andere denkt, oh, schön grün hier. Ja, hat die Natur ja alles gegeben. Und du sagst, ja, das war mal ein Wohngebiet vorher. Ja, also,
das ist auch ein Thema, wo ich später nochmal zu kommen wollte. So ein ganzes Thema Wiese, Wald und so weiter. Also vor allem Wiese.
Du hast die Balkontür nicht zugemacht.
Stimmt, die Balkontür ist noch offen. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Es gibt ein bisschen Action. Aber wie war das jetzt?
Wenn der meinen Vorhang jetzt runter.
Nick, du warst dann, wann warst du dabei? Auch ab Mittwoch schon?
Donnerstag.
Ab Donnerstag.
Ich bin mit dem Dominik Donnerstag
nachgefahren. Ne? Ja, du hattest noch Dienst oder was, gell?
Nee, wir hatten ein Gespräch mit dem Bürgermeister noch.
Ah ja, ich erinnere mich. Da gab es ja auch Themen, ja.
Ja. Und wir sind dann Donnerstagnachmittag, nachdem der Tobi ja dann von oben angerufen hat, dreimal die Stunde und gesagt, wir brauchen noch das und das und einen Kühlschrank und ich habe beim Olli Döbert Schnitzelbrötchen bestellt und das brauchen wir noch.
Halt, stopp. Die hat meine Freundin bestellt.
Entschuldigung, Amy. Die Amy hat Schnitzelbrötchen bestellt und hol noch mal bei der Amy das ab und da steht noch ein Stromerzeuger und da musst du da noch hin.
Ein gutes Netzwerk.
Und jetzt müsst ihr wissen,
es ist nichts... Das habe ich in den letzten 6 Monate gelernt. Ein gutes Netzwerk und viele Kontakte im Telefon.
Ist wichtig.
Und es geht alles.
Es heißt nicht zu Unrecht, Vitamin B schadet nur dem, der es nicht hat. Ne?
Ja. Und zufällig hatte der Max Maggot mir just in dem Moment, wo du das mit dem Kühlschrank geschrieben und gesagt, hier, ich habe gehört, ihr fahrt da hoch, braucht ihr noch irgendwas? Und ich schreibe, einen Kühlschrank. Und er sagt, ja, habe ich im Keller.
Ja, das ist halt typisch.
Ja. Okay, ich bin in einer halben Stunde da. Ja. Und dann hat er uns auch noch so ein bisschen Taschenlampen und Zeug gegeben.
Und jetzt muss man wissen, Nix Auto gleicht ja schon in normalen Zeiten einem Warenbazar.
Es war leer. Ich musste es ja leer machen,
ja.
Um dann den ganzen Scheiß einzuräumen. Dann habe ich einen Dominik abgeholt, Arbeitskollege aus Walldorf, und bin quasi vor seine Haustür gefahren und er kam mit einem riesen Rucksack und noch eine riesen Tüte von der Apotheke gespendet mit ein bisschen Medizinmaterial an und sagt, fährst du alleine? Wo soll ich das hintun? Und dann haben wir vor seiner Tür das ganze Auto nochmal ausgeräumt.
Du Scheiße.
Um irgendwie alles reinzuräumen.
Ja.
Dann haben wir noch vom Bäckerei Schäfer haben wir noch 200 Brötchen dabei gehabt, 18 Kilo Brot.
Es ist unwahrscheinlich, was wir haben. Also wir haben, ich habe mal so eine Zahl definiert, dass wir an ohne das Klimaprojekt wahrscheinlich so um die knappe 3,5 bis 4 Millionen Euro spenden. Aus Rottgau und Umgebung mit hochgezogen haben. Es waren alleine, ich weiß noch, eine saftige Menge,
ja.
Ich weiß noch einen Tag, das war glaube ich auch der Freitag oder nee, das war der Dienstag. Also zu dieser Dienstagsaktion, ein Rottgauer Unternehmer packte komplett seinen neuen Nigelnack, da war noch die Folie auf dem Sitzen, ne, ein riesengroßer Sprinter mit allem drum und dran, vollgepackt mit Hygieneartikeln, mit allem drum und dran, hatte noch von einem Unternehmerkollegen Zeug organisiert. Ich sag so, wo sollen wir das denn alles hinladen? Und er schmeißt mir so einen Schlüssel hin und sagt, bring die Karre einfach wieder, wenn ihr fertig seid. Und du stehst da, der vertraut mir gerade mal, keine Ahnung, 150.000 Euro an.
Ja, das ist ein Krisengebiet.
Das ist ein Krisengebiet, aber mir ging es auch so. Ganz am Anfang war ja Niemandsland. Da waren ja, ich weiß gar nicht, wie viele 1.000 Helfer da waren. Und ich weiß noch, es rief einer. Man hatte auch so ein Urvertrauen untereinander. Ne? Also es gab ja eigentlich, es war alles uns. Und meins ist deins und deins ist auch meins. Also wie in einer guten Ehe. Es war so, dass irgendeiner, ein Wildfremder, fragte so, hat einer von euch einen Geländewagen? Ich griff so in die Tasche, holte meinen Schlüssel raus, schmiss ihm den Schlüssel hin. Und eine halbe Stunde später saß ich auf dem Bagger und dachte so, wem hast du eigentlich jetzt den Schlüssel gegeben? Und ich muss sagen, er stand abends wieder da, war vollgetankt, er war dreckiger als vorher, aber das war mir bewusst. Aber so, das würdest du nie machen. Ne?
Nee.
Also so
in normalen Zeiten.
Da oben so, kann ich mal kurz das Feuerwehrauto haben? Ja. Kann ich mal kurz seinen Bagger haben? Ja. Kann ich mal kurz den Radlader fahren?
Es gab ja am Anfang auch nichts. Wenn du guckst, wie oft wir beim Gerd den Teleskoplader geliehen haben, dass am Ende schon peinlich war, ein Anwohner, ne? Der auch seinen Hof und alles leer schaufeln wollte und wir alles hin, ja, Gerd, könnten wir noch mal, wir müssen was abladen und da und, ah ja, in einer halben Stunde brauche ich aber dann mal kurz so, ne, wo es dir schon peinlich war, irgendwie am Ende immer zu fragen, dass du als Helfer den Anwohner fragen musst, ob du dem seinen Teleskoplader haben darfst. So,
gut, ne? Dass er noch den Teleskoplader hatte.
Ja.
Und wie ist es mit den quasi den organisierten Hilfskräften, also das, was ich erlebt habe, weil ich ja nicht da war, nicht vor Ort war, immer das nur so aus der Ferne begleitet habe, waren vor allem die Kolonnen vom THW, die auch Tage danach noch wirklich morgens, mittags, wann auch immer, zu jeder Zeit die A3 gefahren sind Richtung Ahrweiler oder Richtung, na egal, Überschwemmungsgebiet, auch Tage nach, auch für Jörn Nitter und von allen möglichen Helferorganisationen, waren die dienstags schon da? waren die Mittwoch schon da? Also ich meine, Bundeswehr war ja dann auch eingesetzt, es wurde am 16. Juli, wurde die dann freigegeben. Wie lange waren die da?
Kommen wir zum nächsten Thema.
Also, das hat.
Also, wir sind ja noch in Woche 1, ne? Also,
ja. Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch staatliche Hilfe und zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch den Einsatz.
Kommen wir zum nächsten Thema.
Einsatzbefehl, ne?
Nein, also. Die waren da. Man muss aber mal ganz, ganz klar sagen: so die ersten Tage, wo wir noch hier gesammelt haben, da waren ja schon die ganzen Hilfskontingente dort. Die sind ja donnerstags, nachmittags losgefahren, auch Kreis Offenbach, Katastrophenschutzzug und so weiter. Hörensagen ließ verlauten, dass sie ihren Einsatz frühzeitig abgebrochen haben, weil es einfach die Masse zu groß war, um das und die Führung vor Ort in dieser Lage zu unorganisiert.
Also das heißt, die konnten nichts mehr machen, weil die Führung nicht wusste, wo sie eingesetzt werden soll. Sinnvoll.
So ungefähr. Hm. Ja, und das ist ja auch das Bild, was man ja immer in Social Media gesehen hat, denn der ganze Nürburgring steht voll mit Hilfskräften. Und
wird nicht abgerufen. Oder Düsseldorf.
Messe Düsseldorf. Genau. Und nichts passiert. Und du stehst unten mit 1000 freiwilligen Helfern und da kommen mal 10 Autos.
Ja.
Und die anderen 200 stehen irgendwo.
Ja.
Und das war, wir hatten eine Gruppe, ihr seid freitags gefahren, gell? Oder samstags morgens. Und samstags abends kam ein Fahrzeug von der Feuerwehr, auch dort aus der Region. Und wir hatten Kabelbrücken gebraucht, ne? Weil es gab keine mehr und lagen ja überall Kabel kreuz und quer. Und dann haben wir die kurz angesprochen und gesagt, hier, wir bräuchten Kabelbrücken, könnt ihr da irgendwas organisieren? Und die gesagt, ja, warte mal, wir schreiben es auf, wir fahren jetzt wieder hoch an den Ring und geben es ab. Und da haben wir schon gedacht, ah ja gut, also Kabelbrücken, kannst einen Haken dran machen, die kommen nie an.
Mhm.
Und die kamen abends selbst wieder runtergefahren, die 6 Mann mit dem Logistikauto, und hatten gesagt, hier, wir haben keine Kabelbrücken, aber wir haben im THW geschwätzt oben, die haben uns Bohlen gegeben, die haben uns erklärt, wie wir es machen, wir schrauben die jetzt hier zusammen, dann habt ihr Kabelbrücken.
Und das THW kam aber nicht, weil die keinen Befehl hatten.
Oder genau, und die ja auch nicht, die sind einfach losgefahren. Und die sind dann bei uns abends geblieben noch ein bisschen, und die haben erzählt, so von der, man muss ja auch wirklich mal, jetzt um nicht alles ganz, ganz negativ zu erzählen, wenn man diese Strukturen hinten dran kennt, ne?
Ja, du kennst sie ja besser als viele andere, ja.
Ist es diese Großschadenslage, damit ist ja keiner beübt. Das muss man einfach wirklich sagen, in der Praxis ist diese Masse nicht beübt.
Das ist ja das, was viele nicht verstehen oder was auch der Laie nicht versteht, was es ja immer wieder gibt, wenn dann Szenarien nur durchgespielt werden. Also noch nicht mal so, dass wirklich physisch ein Auto rausfährt, sondern wirklich nur einfach Kommandostrukturen abgeübt werden für Großschadenslagen. Wir hatten, glaube ich, das Thema in einer unserer Podcast-Folgen. Oder, keine Ahnung, wenn die, jetzt ja, gerade militärisch, wenn die NATO irgendwelche Übungen macht, nur am Rechner. Aber genau für solche Situationen ist es ja wichtig, dass man weiß, okay, dass man die Situation erfasst und dann die richtigen Kommandostrukturen hat, um dann auch wirklich die Manpower, die man ja eigentlich hat, die ja auch Deutschland ja brutal hat,
runterzuschicken,
wirklich auf die Straße zu kriegen. Ne?
Ja, und wir hatten das, weil die haben das dann so abends nochmal erzählt, was denen mittags passiert ist. Ja. Die sind mittags runtergekommen und sollten in der Eifelstraße, keine Ahnung, Hausnummer X, einen Keller ausräumen. Zu 6. Da sind die hingefahren, haben sich das angeguckt und da waren schon so viele freiwillige Helfer, dass sie gesagt haben, okay, wir 6 brauchen da jetzt auch nicht noch dazu, haben per Funk ans Lagezentrum oben gesagt, hier, Eifelstraße X hat sich erledigt, was sollen wir machen?
Mhm.
Haben die gesagt gekriegt, ja, warten Sie auf Folgeauftrag, ne? Haben die gewartet, dann hat es eine halbe Stunde gedauert, dann wurden sie wieder angesprochen und dann wurde ihnen wörtlich gesagt, also für Sie, Eifelstraße X hat sich erledigt, fahren Sie zurück zum Ring.
Ja, okay.
Und dann haben die gesagt, was?
Ja.
So nach dem Motto, ja, verstanden, aufgelegt, sind ausgestiegen und sind ins nächste Haus gelaufen.
Ja.
Und waren dann bis sie bei uns abends um 18 Uhr oder so
ein bisschen Pragmatismus fehlt dann aber auch schon bei den Schadenslagen, ne?
Ja, das ist, da muss ich jetzt auch ein Wort für die Organisation. Es gibt diese Organisationen, sind durchorganisiert und praktischerweise sind wir zu gut organisiert, richtig, muss man so ja sagen.
Wenn du dann nicht einen Leitwolf, ich sag mal, auf dem Auto hast, der sagt dir jetzt, häng mal auf.
Ich weiß noch mit der Bundeswehr.
Also es wäre eigentlich sinnvoll, wenn man einfach nur, also ich würde mir es so vorstellen, wahrscheinlich gibt es da 100 gute Gründe dagegen, dass man sagt, man schickt gewisse Kontingente mit Teams, so Allround-Teams, in ein Gebiet und sagt, hier, guckt euch an und entscheidet selbstständig. Und nein, man lässt sich vielleicht zurückmelden.
In Deutschland entscheidet niemand selbstständig.
Nee, aber das wäre doch sinnvoll.
Aber es war zum Beispiel, wir haben auch
so habt ihr es ja auch gemacht.
Einen guten Tag, und als wir mit der Bundeswehr und der Feuerwehr und freiwilligen Leuten haben wir den Campingplatz geräumt. Und irgendwann hatte der von der Bundeswehr gesagt, ich hatte eine rote Hose an und einen gelben Helm auf und hatte gesagt, Tobi, du hast hier so das Kommando, mach du weiter. Und dann haben die sich wirklich auch uns angeschlossen. Wir hatten dann mit den Rottgauer so ein bisschen das Kommando über den Platz und die haben einfach mitgemacht, weil die auch gesagt haben, das passt schon. Ne? Und die durften dann auch frei handeln. Ne? Die mussten sich zwar an ihre Arbeitszeit halten, aber auch da war es so, zum Beispiel die Bundeswehr-Jungs, weiß ich noch,
das beim ist Zelt völlig absurd.
Beim Zeltaufbau, die sind nach Hause gefahren, haben ihre Autos abgegeben, haben ihre Uniformen abgelegt
und sind wieder gekommen.
Ne, also ja, das gab es viel und ich weiß auch von vielen Hilfskräften, die sind komplett nach Hause gefahren, haben ihren Dienst quittiert und das für immer, also haben quasi ihre Vereinskündigung unterschrieben bei Feuerwehr und THW, Johanniter, egal wo und klar, auch im Aspekt heraus, Wut entbrannt und sind dann zurück ins Ahrtal gefahren und haben dann geholfen. Also davon hatten wir viele.
Ich möchte keinem von denen unterstellen, dass sie mit Absicht
mit Absicht
da irgendwie das blockiert haben, aber die Strukturen sind dann manchmal zu bürokratisch.
Die Masse oder die Lage
und war zu perfektionistisch, glaube ich.
Um sie zu in zwei Tagen so abzufrühstücken, dass man sagt, wir haben jetzt alle Hilfskontingente. Also ich sag mal, es wurde natürlich, die Lage war riesig, es wurde angefordert ohne Ende, aber man wusste am Anfang gar nicht, wohin mit den ganzen Leuten.
Ja, und auch so dieses also generell der Entscheidungsprozess, das habe ich schon vielen Podcasts gesagt und auch in den Fernsehinterviews, der Entscheidungsprozess in Deutschland generell ist viel zu lang. Ich weiß noch, eine Story, Nick, da ging es drum, zwei Plätze miteinander zu verbinden, da war so ein Wall, eine Treppe, Edelstahlhandläufe, richtig schick und ein paar Bäume und da hieß es, wir brauchen morgen den Platz, also wir brauchen dann einen Durchgang, irgendwie eine Durchfahrt, ne? Und dann sagte Andi Miet, na, da ist ein Radlader und ich dachte, na gut, da ist ein Bagger und ein Dozer und dann könnten wir einfach einen Schlüssel umdrehen und dann sagt einer, da müssen wir erst mit ihn fragen. Ja, wie willst du ihn fragen? Also, alte Handwerkermanier.
Machen.
Was keiner sieht, weiß keiner und machen und Vollgas. Dann haben wir nachts mit den Dozern den kompletten Platz umgeschoben und am nächsten Morgen war das auch in Ordnung. Dann kamen die Obrigkeiten und sagten, super.
Super, ja, klar.
War doch gut. Also, so haben wir es gestern gut besprochen. Ne?
Ja, genau. Und meine Leute.
Ja, ja. Und wir haben manchmal gilt die Devise lieber um Entschuldigung bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Ne?
Oh, guter Spruch. Den muss ich mir merken, um beim zukünftigen Bürgermeister vielleicht mal das ein oder andere Schnitzerchen.
Da gibt es auch Grenzen.
Es gibt da auch Grenzen. Das ein oder andere Schnitzerchen gut zu haben. Ne?
Ja, um danach Schnitzchen zu essen. Das ist gut. Ja. Nee, weil wir hatten samstags, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, war die Annalisa von den Johannitern. Und dann war ich mit dem Schwatze.
Es gibt nur eine Annalisa bei den Johannitern, schätze ich mal.
So wie du es jetzt sagst. Die kommt aus was weiß ich wo.
Ja.
Den Nachnamen kenne ich glaube ich nicht. Aber die war die ganze Woche schon da. Und samstags war ich ja mit dem, jetzt habe ich seinen Spitznamen verraten, den ich hier nie verraten
wollte. Die Lockige, meinst du?
Nee. Darf man das? Nee, der Dominik.
Bisher hast du nur Dominik gesagt.
Nee, ich habe eben was anderes gesagt.
Er hat gesagt, das hat er aber selber gesagt, weil mir war es auch unangenehm. Er hat gesagt,
der Schwatte.
Er ist der Schwatte.
Ja.
Dann habe ich gesagt, bist du sicher, dass wir das sagen dürfen? Ey, wenn ihr mich nicht so ruft, weiß ich nicht, wen ihr meint. Also deshalb hatten wir die Erlaubnis, das zu sagen und wir entschuldigen uns bei allen.
Er hat sich ja auch bei mir beschwert, dass er in der Folge von den Uznamen nicht genannt wurde. Und ich gedacht habe, das war halt... Nein,
also generell war es generell auch, um dir wieder ins Wort zu fallen, Nick, generell war es auch total schön zu sehen, wir haben wirklich mit allen Nationen, allen religiösen, kulturellen, egal welchen,
alle Menschen.
Haben alle Menschen eng Schulter an Schulter beisammengestanden und haben geholfen. Es gab keine politischen Fäden, es gab keine religiösen Fäden, es gab keine kulturellen Fäden, sondern die haben wirklich alle miteinander Seite an Seite gestanden die ersten Wochen.
Ja.
Und es hat wirklich Menschlichkeit, durfte ich dort neu erleben. Also wir.
Ja. Ja.
Aber du wolltest was über den Schwattes sagen.
Eigentlich nicht, also Johanniter. So, ja.
Und Annalisa.
Die Annalisa. Und dann war das ja so, nach Tag 2, 3, wie wir dann die Woche da waren und es dann schon immer hieß, auch vom Lukas so, guck mal, das ist der Nick, der ist Rottgauer, der kümmert sich drum. Und er hat, ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin, ich kenne 50 Meter links, 50 Meter rechts, was willst du, Lukas? Ja, ihr macht das schon so, ne? Und dann kam die Annalisa und sagte, sie haben einen Befehl von oben, sie sollen einen Platz raussuchen, um einen Behandlungsplatz zu errichten.
Mhm.
Und auch wieder, das war dann samstags 17 Uhr oder so. Und ich wollte mit dem Dominik eigentlich
Heim.
Samstags abends heimfahren, ja, nachdem die anderen ja morgens gefahren sind. Und dann war das ja so, ah ja, komm, wir bleiben bis morgen, Sonntag. So, und dann kam der Lukas und sagte, ah, Annalisa, das ist der Dominik und der Nick, die sind aus Rottgau, die kümmern sich darum, an die wendest du dich. Ja, okay, was denn? Ja, wir sollen Platz raussuchen. Alles klar, haben wir gemacht. Platz rausgesucht, war dann so ein Parkplatz, gefragt, Baggerfahrer organisiert, abgeschaufelt, den ganzen Schlamm mit Hochdruckreinigern sauber gemacht, plane Fläche gemacht, Annalisa gesagt, hier, 20 Uhr, kannst du oben anrufen, können die runterkommen, können aufbauen. Gut, dann, sie hat angerufen, dann hat sie hießen, ja, ja, sie melden sich von oben bei ihr nochmal, dann war es 9 Uhr, keiner da, sag ich, und, ja, ja, ich rufe nochmal an, dann hat die Annalisa nochmal angerufen, sagt, ja, also hier so und so, der Platz ist fertig, ihr könnt kommen, also siehst du so ihr Blick am Telefon, Mundwinkel nach unten so, aha, aha, nimmst du das Telefon vom Ohr und sagt, die wollen morgen nochmal runterfahren und selbst den Platz angucken. Und ich sage, ja, hä? Also, ne, du bist doch Gruppenführerin, ausgebildet, mit einem Befehl, das zu machen. Und du hast ja eine Meldung abgegeben, es passt, ihr könnt runterfahren. Ja, und dann hast du so aufgelegt, ne? Und das waren halt so ganz viele strukturelle Führungsprobleme, die das Ganze halt so aufgehalten haben. Mhm. Und eine Woche später, wie wir wieder da waren, stand immer noch kein Zelt. Ne? Also das ist dann so im Sande verlaufen.
Irre, ja. Der Lichtmast, um den wir 4 Wochen lang gebeten haben.
Ja.
Ja, also, ja, wir bringen euch ein. Ja, wir bringen euch ein. Morgen? Morgen? Morgen. Aber lasst uns nicht darüber sprechen. Es gab so viel geiles Positives.
So, wir sind jetzt,
die andere Feuerwehr, wir sind ja gerade mal am Ende der Woche 1.
Aus X in Woche 1 hat er mit dem Einsatzleitwagen unten gestanden. Und dann ging es ja darum, es war Sonntag so, im Schwatte wieder. Jetzt kommen die ganzen Helfer die Woche. Das wäre doch schön, wenn man denen eine Karte vom Viertel in die Hand drückt mit X'en. Da gehst du hin. Ne, so hat er diese Organisation angefangen und hat gesagt, ja, Lukas, hast du einen Drucker hier? Nee, muss schon zu Hause drucken. Sag, warte, da steht doch ein Auto, komm, wir gehen mal hin. Tür aufgemacht, hi, was macht ihr hier? So, ja, keine Ahnung, wir wurden hier runtergeschickt. Gucke, habt ihr einen Drucker? Ja, druck mal 100 Mal Karte von dem Viertel. Ah, wunderbar, dann habe ich mich gefreut.
Gesagt, das, was zu tun haben, endlich.
Ja, ja, geil, okay, sollen wir irgendwas reinschreiben? Nee, nur die Karte reicht schon erstmal so, ne?
Ja, ja, ja.
Also es war auch nicht immer nur negativ, ne? Ja. Das muss man auch sagen.
Ich glaube an den Helfern an sich oder an denjenigen, die da fürs THW, fürs Rote Kreuz, für die Bundeswehr oder für...
Die sind ja hochgefahren, weil sie die wollen.
Ja, richtig. Ja. Die meisten sind ja eh auch Ehrenamtliche gewesen oder Freiwillige, ja, so wie wir. Ja.
Aber bei uns war es halt so im Eck, also unser schönes Eck, ne? Da war so, da kam irgendwann der, das darf man auch so sagen, weil er es selber zu sich gesagt hat, dass er Zigeuner, die zwei Schrottzigeuner, die waren super geil.
Ach, ja.
Ja, die waren super geil, ne? Die kamen an, der Thomas, der Radladerfahrer, und der mit seinem Hoflader und der andere mit seinem Kettenbagger und der dritte hier. Und da ging das einfach so, erste Frage war immer, wie heißt du? Wo kommst du her?
Ja, das Mädel.
Und was hast du dabei? Schlepper. Ja, Toni.
Toni.
Toni Hammerfrau. Also eine Traktorfahrerin, ein junges Mädel vom Bauernhof.
Geil.
Gummistiefel an, einen Schlepper gefahren. Ich glaube, sie hatte den größten Schlepper.
Bei uns im Viertel, ja.
Im ganzen Ort. Er hat auch den größten Hänger im ganzen Ort gehabt. Und sie hat das fetteste Räumschild an ihrem Schlepper gehabt. Sie hat ein riesen Max, ein Räumschild. Da hättest du
in
Rottgau kein Parkproblem mehr.
Die ganze Schlamm weggefahren oder
was? Die ist gefahren wie eine Irre. Die ist bei vor Sonnenaufgang wach gewesen und hat noch den Hahn ins Bett gebracht, gefühlt. Ne? Also
nachts. Das war ja, wie wir donnerstags angekommen sind, voll motiviert, erstmal Brötchen und Schnitzel und Kühlschrank verteilt und die Brigitte so, was, ihr habt einen Kühlschrank? Oh, geil, wo kommt ihr denn her? Hier Rottgau, wie die anderen. Rottgau, toll, ne, so. okay, ja.
Aber es war immer so die erste Frage, wie heißt du, wo kommst du her, was hast du dabei? Ne? Also das ist so immer, also was kannst du in Anführungszeichen? Sagt er, ey, ich bin der Joe aus Niederrode und hab eine Kettensäge dabei. Keine Ahnung, so ging das dann halt. Und dann sagst du, ja, Kettensäge wird da hinten gebraucht, Abfahrt. Ne? Also Dienstweg war genau eine Minute lang. Und dann hat er auch deine Arbeit an, den hast du auch
den ganzen
bis
Tag
die letzten, gesehen, ja. Der hat dann 6 Wochen lang Kettensäge geschnitten, ne? bis er müde worden ist. Also.
Na, dann war die zweite Woche. Ihr kamt wieder. Beziehungsweise, ja, andersrum, ich muss ja vorher fragen, wieso kam denn der Schluss oder war das eher so quasi eine organische Entwicklung? Dass du hast ja gesagt, gut, eine Woche bleiben wir da.
Ja, eigentlich hatten wir gar keinen Horizont. Eigentlich wollte ich nur eine Spenden.
Ja, aber dann hast du ja gesagt, okay, eine Woche helfen wir. Und dann war Ende der Woche, Samstagmorgen, ihr seid wieder zurückgefahren.
Naja, sagen wir mal so, also wir waren irgendwie so, es war eine ganz besondere Truppe, ein ganz besonderer Spirit und ich habe es auch in deinem Podcast eben noch gehört, auf dem Herweg. Es ging, glaube ich, allen so. Wir sind nach Hause gefahren.
Nämlich einfach rausschneiden.
Wir sind nach Hause gefahren und haben, ich glaube, alle haben geheult. Alle wussten nicht. Und ich weiß auch noch, der Sonntagabend, wir haben im so einen WhatsApp-Chat gehabt und alle hatten Durchfall, Probleme mit den Augen, Probleme mit den Atemwegen, Probleme mit den Ohren, zittrige Hände, also richtige, auch, ich will nicht sagen Nervenzusammenbruch, Stress. Aber es war richtig Stress. Also der Körper war von 11 Punkten von 10. Und dann war es so, dass ich dann auch irgendwie so, ich glaube, ich hatte das Machtwort gesprochen, da gesagt, wir bleiben jetzt daheim erstmal und ruhen uns aus. Und am nächsten Morgen war dann so, alle so in der Gruppe, ich glaube, es hat nur einer drauf gewartet, bis der Erste irgendwie so zuckt und oben in WhatsApp steht, schreibt. Ne? Und alle so, bin dabei. Alle haben die Klamotten gepackt, haben ihre Chefs angerufen, haben gesagt, ich komme heute nicht, morgen auch nicht und tschüss. Und dann ging es wieder los und dann ist ein Spirit da entstanden aus der Truppe, aufgrund der Helfer. Also das ist was man kann das gar nicht beschreiben, Nick, oder? Also das sind...
Nee, es ist...
Die, man spricht da oben von der Gefühlswaschmaschine und diese Gefühlswaschmaschine, die war von einem Happening, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich glaube, wenn du dein Kind zur Welt bringst, bis hin das Negativste, dass der wichtigste Mensch auf der Welt stirbt. Vor deinen Augen. Also so krass war diese Gefühlswaschmaschine und dieses Gefühlsleiden auch. Ich weiß gar nicht, wie oft, ich weiß noch ein da habe ich ein Live-Video gemacht und ich war mit einem schwer geländegängigen Motorrad in Maischoss, damals nur noch mit diesem zweirädrigen Motorrad zu erreichen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war einfach, ich habe keine Worte dafür gefunden. Ne? Mhm. Du kommst nach Hause und was erzählst du zu Hause? Das glaubt dir doch keiner. Ne?
Nee, genau.
Du warst doch hier in der Eifel. Ne?
Und du machst von allem Bilder und versuchst es über die Bilder zu zeigen.
Du, nicht. Aber du riechst es nicht, du schmeckst es nicht, du fühlst es nicht. Du kriegst diese Theatralik gar nicht mit, weil er es auch gesagt hat. Ich weiß noch, als wir angekommen sind und wir haben unser erstes Essen geteilt. Was in Deutschland, was mich, glaube ich, oder uns alle für unser Leben prägen wird. Wir waren mitten in Deutschland, in einem der gefühlt besten Nationen der Welt. Wir haben unser Essen teilen müssen, weil es nichts gab und die Menschen haben geheult, weil sie essen durften und wir haben geheult, weil wir Essen abgeben durften. Also das war so einer der Momente am Anfang, wo ich so, das prägt halt einfach. Das nimmst du nicht mit nach Hause und setzt dich dann in ein Restaurant mit deinen Freunden. Jeder schlägt zu, isst einen Schnitzel und bestellt sich ein Rumpsteak und noch ein Eis danach und du sagst so, eine Scheibe Brot macht satt. Und was kann ich mit meinen 18 Euro für das Schnitzel alles da oben erreichen? Also so fängst du an zu denken. Ne? Völlig falsch. Ein absolutes Helfersyndrom, aber du kommst da am Anfang gar nicht raus. Ne? Mhm. Also du kriegst es gar nicht auf die Kette da zu unterscheiden, was ist jetzt gerade wichtig oder was ist unwichtig. Leute haben ihren Job gekündigt. Ich habe live neben dran gestanden, wo er sagt, Chef, ich komme nicht mehr. Wie? Ich kündige, ich bleibe im Ahrtal. Hä? Ja, also total unrationelle Entscheidung.
Ja, ne? Total irrational, ja.
Ja, die du...
Also das ist ja, man muss, mit Verlaub, das ist schon wirklich bekloppt.
Ja, also ja, aber wenn du, wenn du da oben stehst, ist es nicht bekloppt. Dann sagst du einfach...
In dem Moment ist es...
Viele Menschen haben da oben...
Ist total logisch.
Dieser Zwang, ne? Ich muss das jetzt machen.
Ja. Ist eine also man sagt ja immer, man soll auch meistens seiner inneren Stimme, seinem Bauchgefühl hinterhergehen. Also sein Verstand macht einen meistens nicht glücklich, sondern immer nur der Bauch, ne? Bauch und Herz. Und
selten, ja.
Das ist so das, was oben... was so viele, glaube ich, bewegt hat, dass sie eine neue Heimat gefunden haben, salopp gesagt. Eine zweite Heimat irgendwie, dass sie Freunde da oben gefunden haben, eine Familie gefunden haben und was gefunden haben, was du, das suchst du, danach suchst du nicht. Das ist wie Liebe auf den ersten Blick.
Du fährst da hoch, gell, und du denkst, so, jetzt schaufelst du Scheiße und sägst Bäume und räumst auf und dann entwickelt sich da, wie du sagst, die Familie, ne, wie wir, und das ist ja, ich glaube, das war da halt der große Vorteil, dass wir von Anfang an einfach über 2, 3, 4 Tage da geblieben sind.
Ja.
Dass du abends das mit den Anwohnern miterlebt hast, dass du die Geschichten gehört hast, auch wenn die nicht immer schön waren, aber du bist so zusammengerutscht.
Ja, und es war auch dann irgendwann schön in Woche, es war ja Sommer eigentlich, und in Woche 3 oder 4 hatte man so den Schock überwunden, man hatte wirklich viel aufgeräumt, und dann war auch jeden Abend Dorffest, und das nicht falsch verstehen, wir hatten, so ist auch die Arche entstanden, das war ein kleiner Pavillon, ein bisschen 3, 4 Bierbänke, wir hatten ja nichts, ne? Bedeutet, man hat einfach das gegessen und getrunken, was da war, und es war auch lustig, da gab es eine halbe Kiste Bier von dem, eine hat noch eine Kiste Bier von dem aufgehabt, es gab noch, der eine hat noch 10 Kilo Nudeln gehabt, da hat man Hashi gekocht, und der andere hat noch Reis dabei gehabt, das kann man auch irgendwie zusammenmischen, und da saß jeder vor seinem Napf, muss man wirklich sagen, und hat erstmal geguckt, ob alle auch was zu essen haben, Und dann hat man erst angefangen zu essen. Also es war so dieses Futterneid-Thema, ne? Total abgeschafft. Aber abends hast du die Heldengeschichten erzählt, konntest die Trauer verarbeiten und hast einfach beisammen gesessen. Es ging meistens bis tief in die Nacht, bis um eins, zwei, als die letzten Radladerfahrer und letzten Baggerfahrer abgestiegen sind. Vier, meistens wir Rottgau auch. Ja, und dann ging es morgens um sechs, aber hat der Erste sein LKW wieder angeschmissen, dann waren auch wieder alle da. Aber dann hat dann man wirklich...
Musstest du ja aufstehen, weil es war ja laut.
Auf diesem Dorfplatz ging einfach, das war Kommunikationszentrum, das war Social Media Live.
Das, ne? Das ist halt das, was, ja, was Gemeinschaft ausmacht im Endeffekt. Ne?
Was, auch was die ist, Anwohner
was ist,
immer wieder kamen. Und auch heute ja noch viele, viele Anwohner in die Arsche kommen morgens, mittags, abends zum Kaffee, zum Kuchen, um einfach auch schwätzen. Hm. Hinsetzen, schwätzen.
Max, was ist Großgelb? 70 Tonnen schwer und stört beim Schlafen.
Und hat nur einen Arm und kann deswegen nicht schwimmen.
Ein Bagger wahrscheinlich.
Ein fetter Bagger mit einem Presslufthammer, der eine Brücke nachts zerlegt, weil ja wieder Hochwasser drohte zu kommen.
Samstag.
Und keiner meckert wegen dem Bagger nachts. Und ein 70-Tonnen-Bagger, den hörst du durchs ganze Tal. Papp, 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 die ganze Nacht. Die ganze Nacht hat er mit seinem Bagger die Brücke zerlegt. Und alle wachen morgens auf und haben Grinsen im Gesicht.
Ich habe nämlich letztens nochmal geguckt, da habe ich nämlich nachts um halb vier, wie wir ins Bett sind, eine Story gemacht, da haben die drei Schwachmaten da unten auf der A noch die Brücke abgerissen.
Ja. Das waren ja die ganz Bekloppten, ne?
Ja.
Naja, das war ein Muss einfach, weil das Wasser wieder drohte, ja, zu kommen. Und alles, was ja geschwemmt war, das hat ja auch der Animit mit mir gemacht. Und das war auch so eine Story, wo ich im Nachgang sage, er war nicht so klug. Aber es gibt ja noch Bilder und Videos, wie ich auf einer eingefallenen Brücke stehe.
Ja, die kenne ich
noch. Ein Bagger vom Animit.
Mit diesem Helm mit den Ohren, mit
dem Mickey Mäusen. Ein Bagger vom Animit einweise, den anderen Bagger von der Bundeswehr einweise, weil wir dieses Treibgut weggenommen hatten, weil wir die Bewohner schützen wollten. Und im Nachgang denkst du dann so, wie bin ich eigentlich auf diese Brücke gekommen? Ja, du bist da mit der laufenden Kettensäge, Kettenbremse natürlich drin, ne? Schutzkleidung auch an, muss man sagen, haben wir wirklich drauf geachtet. Dann bin ich auf diesen Bagger gestiegen, glaube ich, bin auf dem Motor des Baggers durchs Wasser gefahren, dann in diesen Löffel rein und dann hat er mich mit dem Löffel auf die Brücke abgesetzt. So im Nachgang, so Best of BG Classics, würde ich es reinschaffen. Ja.
Und warum sind Sie heute hier eingeliefert worden? Ja,
oder die zwei Jungs.
Ich hatte ein Problem mit dem Löffel.
Oder der Matthias und der, wie hieß er noch? Die mit den Kettensägen. Ich hatte, glaube ich, drei Kettensägen von uns dabei. Und ich habe, glaube ich, immer eine Kettensäge in der Hand gehabt und die anderen waren permanent stumpf, weil du halt allen Scheiß geschnitten hast. Ne?
Ach, und die beiden, Flo, Matthias und Flo.
Genau, die haben hinten nur, den habe ich irgendwann gezeigt, wie eine Kettensäge zu schärfen geht, ne? Und dann haben die nur noch Material präpariert für uns wilden Affen vorne. Ne? Und das war geil.
Also. Der Freitag, der Schwatte, du, ich, da hatte ich, glaube ich, 10 Stunden eine Kettensäge im Arm.
Ja, stimmt. Ja. Wir hatten, glaube ich, 6, 7 Kettensägen. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter Öl durchgejagt und Sprit. Also Wahnsinn. Ne? Und du hast auch keine Pause gemacht, wir haben 18 Stunden am Tag geknollt und geknüppelt und mit einer Freude im Gesicht. Es hat keiner gemeckert, es hat keiner Nein gekannt, immer nur ein muss ich mal gucken oder gib mir einen Moment und diese gib mir Momente, ich weiß noch, also wie heute auch, also auch da nochmal ein Dankeschön an alle Rottgauer oder auch die Firmen außenrum. Ne? Ich habe durch die Livestreams natürlich versucht, darauf aufmerksam zu machen und wir hatten immer so ein bisschen Delay-Zeit. Marco Eckel kennt das mittlerweile auch. Ich habe dann was in den Livestream gesprochen und so 24, 48 Stunden später klingelte mein Telefon, sagt Tobi, ich habe die Lösung für dich. bring ich euch, mache ich fertig. Ne? Und dann hast du eigentlich permanent, wir sind immer mit leeren Autos runtergefahren und mit vollen hoch. Also es war total genial und die Leute haben es gebracht auch. Ne? Ja. Büromöbel aus Rottgau, Hygieneartikel aus Rottgau, Arbeitskleidung, Software selbst. Wir haben Software gekriegt von einem Rottgauer Hersteller. Wir haben eigentlich alles. Eigentlich muss ich sagen, erschreckenderweise, und das sage ich als Gewerbevereinsvorstand, mir war es nicht bewusst, wie viele geile Firmen wir in Rottgau haben. Mhm. Die kannte ich teilweise bis dato nicht.
Ja.
Und habe sie auf einen sehr, sehr schnellen Weg kennengelernt. Und auch die Vertrauensbasis unter den Rottgauer Gewerbetreibenden war wirklich genial und hoch. Also das muss ich mal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Das, was die Gewerbetreibenden da geleistet haben und auch gespendet haben, das sucht seinesgleichen. Und auch zum Spenden, weiß ich noch, war auch so ein ganz emotionaler Moment. Wir haben sogar noch Spenden gesammelt im Ahrtal für das Projekt Gemeinsam mit Behinderten. Da haben die Helfer oben auch noch zusammengelegt und haben Geld mit hier runtergeschliffen. Na, also das war dann,
für einen 24-Stunden-Lauf.
Ja, da stand ich beim 24-Stunden-Lauf, hab geheult, die vom 24-Stunden-Lauf haben geheult, unsere Leute oben haben geheult. Also ja.
Ich erinnere mich noch an die Flasche A-Wein.
Ich weiß gar nicht, wie viel... Nick, wie oft hast du geheult? Nur. Wahnsinn.
Also, ja. Von dort auf Heimfahrten unzählige Mal.
Ja, also das ist auch, wir haben richtig, also die Traumaverarbeitung von richtig vielen großen Männern, starken Baggerfahrern, Rockern, also so einem Mannsbild, wo du sagst, so, also klischeehaftes Mannsbild, die danach heulen, wo du sagst, so, pff, krass, ja, und keine Ahnung, wie oft haben wir nachts Leute zusammengeflickt, ne? Einfach nur mental, die wieder auf die Beine gestellt, so ein bisschen Klaps auf den Po und vielleicht auch mal ein Bier zusammengetrunken, drüber geredet und ja, Wahnsinn. Ich weiß noch, wir haben mit Klimabauern zusammengearbeitet, Klimakälte-Mechatronikern, ne? Und die haben dann nachts gesagt, ey, wir haben nur 33 Anlagen die Woche gehängt. Und dann sag ich so, ja und? Was ist jetzt das Problem? Ja, nur. Sag ich, was macht ihr denn normalerweise unter der Woche? Ja, 5. Ja? Sag ich, okay, also. Und darüber seid ihr traurig. Ja, wir hätten auch 34 machen können. Also so war die Wahrnehmung quasi auch im Tal. Ne?
Ja, die Wochen gingen dann so ein bisschen Woche ein, Woche aus.
Ja, Nick und ich sind immer noch bei Woche 1. Da lacht er gerade so.
Ich wollte gerade sagen, ja, weil ich sehe gerade, also
Woche 1.
Woche 1 machen wir mal einen Haken dran, weil wir sind ja dann auch tatsächlich sonntags, also nachdem das Sanitätszelt immer noch nicht stand, auch sonntags, mittags nicht und sonntags, mittags auch keiner von den Befehlshabenden runtergefahren ist. Wir dann, gut, wir mussten montags arbeiten, deswegen mussten wir sonntags heimfahren abends. Aber das ist immer so, ja, okay, wir fahren so um 19 Uhr und dann steigst du irgendwann so um 22.30 Uhr ins Auto und denkst, ach, scheiße, gut, jetzt noch anderthalb Stunden heim und dann, ja.
Aber das ist dann immer so. Um 7 Uhr wieder Schicht,
ja.
Ja. Also jetzt, wann hat sich denn, also das war ja so totaler Krisenmodus, ne? Dann hat sich ja, hast du ja schon erzählt oder habt ihr schon erzählt, so ein bisschen dieses Camp entwickelt oder ich weiß nicht, wie ihr es nennt. Also die Arche sozusagen und die Zelte wurden immer größer. Die Wortspiele wurden immer schlimmer an der Stelle.
Max mag die nämlich nicht.
Fürchterlich.
Solidarität.
Ja, hört damit auf. Es ist einfach nur, das vergewaltigt jeden Menschen mit Verstand.
Der Max mag. Ja.
Also, wann hat sich denn...
5. August.
Das ist ja unvorstellbar.
Ja. Also die Woche vor dem 5. August war das, sind wir rumgefahren, haben deinen Scheiß aufgeräumt, die Hänger fit gemacht, dann sind wir zu Profizelte gefahren.
Stimmt, haben extra noch ein Zelt gekauft.
Haben das Zelt für deinen Scheiß zerkauft, dass wir die Hänger freikriegen.
Genau, wir hatten ein extra Spendenzelt in Rottgau aufgebaut, bei mir im Hof, wo meine Mutter irgendwann einen Zettel eingehängt hat, wir sind voll, wo die Leute aber alles, was sie uns quasi angeboten hatten, dort abliefern konnten und wir konnten es immer wochenweise mit hochtransportieren. Also.
Und da in der Woche wurde auch das große Zelt das erste Mal versucht, das Rundbogenzelt war da
namentlich im Gespräch. Erwähnt.
Genau.
Erste Erwähnung.
Und da haben wir die Waschmaschinen hochgefahren.
Stimmt.
Und in der Woche vorher
die Bilder noch, ja,
haben wir die in der Hänger von Martin Born geladen und ich bin freitags hochgefahren und ihr kamt samstags nach.
Marco kam samstags nach.
Ja.
Und da, wir haben
Samstag, das war quasi, Samstag, wir haben eben freitags den Livestream versucht.
Samstagmorgen sind wir beide nämlich zu dritt.
Wir beide zu
in dem Anhänger wach geworden mit dem Schwartz, glaube ich.
Oder? Nee, das war mit dem Pavel.
Wir beide zu dritt alleine.
Ja. Ja, genau, haben wir quasi zwischen den Waschmaschinen auf einem Plananhänger gepennt, weil es so unglaublich kalt war, dass man
eigentlich war es ganz anders,
die weil körperliche
der,
Nähe
der,
gesucht
der hat. Der Jonas nachts, freitags abends ins Bett gegangen ist beim Tobi in Wohnwagen und der Pavel eigentlich mit dem Jonas im Bett schlafen wollte, aber der Jonas so ungeschickt war, beim Tür zu machen, von innen verriegelt hat. Also ich habe nämlich im Hänger gepennt und dann eine Isomatte und dann sage ich zum Pavel, ja, gute Nacht. Eine Minute später steht er wie so ein räudiger Hund am Hänger. Ah, hast du noch Platz?
Du glaubst gar nicht, wie oft ich
die lassen mich nicht rein.
Eigenen Wohnwagen nicht übernachtet habe, weil jemand diesen Riegel zugemacht hat. Und wenn die nach 18 Stunden mit einer leichten Bierschwere ins Bett fallen, dann wacht da keiner drin auf. Und du klopfst an deinem eigenen Wohnwagen und denkst, ihr Schweine.
Also das war in der Woche, da hat sich dann das so ein bisschen dieses Camp entwickelt. Und so gesehen ist ja eigentlich diese Waschmaschinenaktion die erste Aktion gewesen, die sich ja dann in der Klimageräteaktion so ein bisschen fortgesetzt hat. Also die Waschmaschine, da habt ihr ja einen großen Waschraum aufgemacht mit
Haben
ich weiß nicht wie vielen Waschmaschinen.
Drei Waschmaschinen, drei Trockner waren die ersten. Jetzt stehen vier Waschmaschinen, vier
das Trockner. Das ist dann quasi für die Helfer gewesen, um die
ganzen Helfer, die Anwohner.
Für die Anwohner auch.
Dass die Anwohner auch mal ihre Klamotten, die sie am Leib hatten, mal waschen konnten.
Ja.
Und den Waschplatz. Und da haben wir Freitag bis Samstag, ich weiß nicht, Marco kam um 10, 11 samstags oder so, haben wir den Platz vorbereitet, den Raum sauber gemacht, gekerschert, Schlamm
von der... Das war ja so ein Kellerraum irgendwie so ein bisschen, ne? Oder?
Ein Kellerraum vom Campingplatz, genau, ja. Den wir ja dann zur Verfügung gestellt bekommen haben mit Gebäude und haben dort die alles vorbereitet und Marco hat dann quasi die Waschmaschine angeschlossen, hat die Elektroverteilung mitgebracht, gemacht vom...
Schüttler und Brössler.
Ja, genau.
Genau. Also da war die Elektroinnung mit dabei. Das ist auch wieder so ein Projekt. Ich habe immer gesagt, wie funktionieren Spenden? Sag ich, gebe mir einen Euro und ich mache 3 oder 4 draus. Also bis jetzt aus jedem Euro, ich bin dann so losgetingelt, sage ich, habe meinen Euro einstecken, sage ich, brauche dafür 6 Waschmaschinen, also beziehungsweise 3 Waschmaschinen, 3 Trockner. Und dann, gucken wir mal. Dann hat der Berthold hat gesagt, er hat da was mit der Innung gedreht. Wir kriegen quasi die ersten 2 Waschmaschinen von der Innung gesponsert. Sag ich, nicht schlecht. Sagt er, ja, die Elektroverteilung macht er. Sag ich, nicht schlecht. Sagt er, ja, und der Händler der Waschmaschinen
hat... Aber ist er nicht auch Chef der Innung?
Also hat auch noch zwei Maschinen gesponsert. Ja. Und dann weiß ich noch, dann saß ich dann abends mit Berthold in der Gewerbevereinssitzung und dann sag ich, Jungs, uns fehlen noch 500 Euro in der Kasse. Und dann 5 Minuten später waren die letzten 2 Maschinen auch geklärt und ich hatte diesen Start-Euro immer noch in der Tasche, hatte 3 Waschmaschinen, Stromverteilung, Licht, Ton, alles, was das Herz begehrt und hatte den Euro noch einstecken. Also so hat es in Rottgau funktioniert, dass wir wirklich aus viel, sehr viel gemacht haben. Oder ich weiß noch, da waren wir bei unseren 3 Großhändlern, ich sag jetzt mal Selkross, namentlich zu erwähnen, den Edeka und auch den Rewe-Markt in Dudenhofen. Der gehört zu Dudenhofen, nicht zu Nineroden.
Ist korrekt.
Dass wir das ein für alle Mal geklärt haben, Rottgau-Memes. Wir sind da reingestürmt mit unserem Helfer-Syndrom und haben gesagt, wir brauchen jetzt eure Ware.
Welche? Erstmal, Fekro war erstmal.
Alle.
Wir bräuchten mal den, der heute Sache hier hat.
Genau. Wer
sind Sie denn?
Wir bräuchten alles. Ja, wie sagt er, wir haben jetzt 2000 Euro Spenden einstecken, davon würden wir was machen. Und wenn du jetzt normal einkaufen gehst, kaufst du für 2000 Euro Material. Wir sind rausgegangen, haben vielleicht für 5.000 oder 6.000 Euro Material gehabt. Ne? Also haben wir einen riesen Hebel drin gehabt, weil die Händler natürlich was dazugegeben haben, haben ihre Lager geräumt. Selbst die Mitarbeiter haben teilweise noch Kohle mitgespendet, haben Sachen quasi übers Band gezogen, haben dann Rabatte reingehauen. Die 3 Geschäftsführer haben sich schwer ins Zeug gelegt und haben immer wieder auch Essensspenden gespendet. Und das ist einfach genial, wenn du für 100 Euro hast du in der Tasche stecken und gehst aber für 300 bis 400 Euro Material nach Hause. Also das ist auch sowas, wo du sagst, da haben wir wirklich in Rottgau immer ein offenes Ohr gehabt. Das Zelt, das erste Zelt, was ja an den Platz kam, war ja das Sparkassenzelt, was ja jeder kennt bei uns aus Rottgau. Ja, dann weiß ich noch, war ein riesen Heckmeck mit Vertrag und Mietvertrag und klären und es ist ja Rottgau und darf es überhaupt außerhalb von Rottgau, also so Vereinssatzungen sind auch nicht für Krisengebiete gemacht, ne? Und dann kriege ich dann irgendwann den Vertrag zugeschickt und dann sagt er noch so, guck mal bitte auf den Mietpreis, ob das so passt. Ja, Seite 12, ne? Kleingedruckte ganz unten, 1 Euro. Und dann schluckst du erstmal tief runter und sagst, 1 Euro? Wie? Die haben sich doch verschrieben, ne? Sagt dann, nee, für 1 Euro könntest du das Zelt jetzt mieten? Also, ja, und ich habe dann für 1 Euro ein Zelt gemietet für ein halbes Jahr. Also, wo du so die Kinnlade runterfällst, diese Kinnladenmomente sind so wahnsinnig.
Wo jeder was ab und zu gibt, ja.
Genau. Ja. Der Andi, der seine Bagger da oben am Anfang kaputt gefahren hat, ne? Also muss wirklich sagen, kaputt gefahren hat, nichts dafür wollte. Und wir zum Schluss noch Spenden gesammelt hatten, eben für Diesel. Und dann noch für die Reparatur der Bagger und somit ist auch keiner zu Schaden gekommen. Also es war so ein großes Solidaritätsprinzip. Ne? Also jeder hat das gegeben, was er konnte. Ja, du hast dieses Wortspiel. Nein, aber jeder hat wirklich gegeben, was er konnte und keiner war irgendwie in dem Gefühl, dass er und was vermisst hat.
Man muss ja sagen, der Max will ja eigentlich in 20 Sekunden...
Wir machen einfach Folge 2.
Fertig machen. Um da mal ein bisschen weiterzukommen, dass wir aus Woche 3 mal rauskommen. Von Woche 38, nein. Also war ja diese Waschmaschinenaktion auch eigentlich der Initialzünder für die Klimaaktion.
Genau.
Weil wir samstags abends in der 3. Arsche dann saßen, die relativ lange gehalten, die 3.
Die 2.
Die erste stand auf der Straße, die 2. beim Jonas Formhaus und die 3. ums Eck.
In den Geschichtsbüchern wird die 2. Arsche drinstehen.
3. Und dann, ich weiß, habe ich das erzählt? Weiß ich nicht.
Mit der 2. Arche, ja, hast du.
Nee, mit der 3. Dass die Helferin abends kam, nach dem Essen gefragt hat, ob noch was zu essen da ist. Hat ich das erzählt?
Nee.
Ne, wir saßen da, haben Bier getrunken, Marco und Christiane waren ja das erste Mal oben, für die war das ja auch wirklich noch so, boah, okay.
Das erste Mal in Ahrweiler, sie waren ja bei der ersten Spendentour auch dabei.
Aber da hast du ja nichts gesehen.
Ja.
Ja. Dann wirklich unten waren, auch mitgearbeitet haben und ich meine, wir hatten den Waschsalon, ich glaube, der Marco hat die letzten Stecker in die Steckdose gesteckt, da standen schon die ersten 14 Anwohner da mit Wäschekörben, können wir waschen so und dann liefen die ja 24 Stunden durch, ne? Dass du da eine Organisation reinbringen musstest, wie verfährst du mit einer Waschmaschine, die fertig ist, wo Wäsche drinnen liegt? Ne, mit Zetteln, wem gehört die, in den Korb rausholen, dass der Nächste waschen kann und so. Wahnsinn. Und dann saßen wir abends und beim Essen und beim Bier trinken und dann kam eine ältere Dame, eine Anwohnerin und fragte, ob noch was zu essen da ist. Und dann, für uns war das ja so, ja klar, ess ruhig, ne, ist noch genug da. Und dann hat die aber gefragt, so, wirklich, wirklich, haben alle Helfer gegessen? Und sagt, ja, ist es noch genug da, nimm dir ruhig was. Sagt, wirklich, nur wenn alle Helfer gegessen haben. Dann denkst du, ja, ist es alles da, ne, nimm. Und dann hat sie so gesagt, ja, weil so nach 3 Tagen wird sie auch gerne mal was Warmes essen. Und das war, wo dann, ne, also Marco ja im Nachhinein erzählt so, Batsch, Faust ins Gesicht, was hat die gerade gesagt? Und sagt so, ja, es wird ja jetzt kälter nachts und dann ist abends vorm Schlafen gehen, was Warmes zu essen, doch mal gut.
Ja,
mitten in Deutschland.
Für uns war das, ich sag mal, leider Normalität, ne? Wo du gesagt hast, ja, alles gut, ne, ess ruhig, setz dich hin und so. Und für Marco hat es keine Ruhe gelassen. Und dann kam dieses, Tobi, halte mal mein Bier. Jetzt wird's kalt, so, ne. Wie...
Also Marco hat mir schon oft erzählt, er ist nach Hause gefahren sonntags mit seiner Frau, war sprachlos, also hatte dafür keine Worte gefunden und hatte dann...
Also wir reden hier nur, dass es mal jeder weiß, von Marco Eckel, ne, Firma Eckert und Stück Klimatechnik aus Dudehove.
Genau. Und er hatte dann quasi zu seiner Frau gesagt, da müssen wir irgendwas
auch
machen.
Auch Helfer der ersten Stunde, die waren
ja, dabei. Genau, die waren beide, ja. Dann rief er... Ich weiß gar nicht, ob er mich angerufen hat, egal, also wir haben so viel telefoniert, Marco und ich. Wir sind eine Einheit geworden. Rief er an und sagte so, Tobi, wir bringen 100 Klimaanlagen ins Tal, um damit zu wärmen. Und ich so, Marco, hast du einen Dachschaden? Wie willst du das machen? Weißt du, wie lange du zum Montieren brauchst? Und hast du mir überlegt, was das kostet? Und hast du mal, ja, wir sind heute bei 1000. Also was daraus entstanden ist, die Klimatechniker, die ganze Aktion ist einfach nur Wahnsinn. Also Marco hat es wirklich geschafft, diesen Stein ins Rollen zu bringen. Die ganzen Rottgauer haben dann wieder mitgemacht, haben gesagt, okay, wie kriegen wir es hin, 100 Anlagen zu organisieren. Ich hatte dann einen Bürocontainer organisiert. Wir haben Büromöbel gekriegt, auch vom Thomas Lerch hier aus dem Ort. Wir haben die Transporte organisiert. Wir haben den Anhänger wieder von Martin gekriegt und so. Also es war immer dieses Zusammenspiel. Und dann hatten wir angefangen, die ersten Anlagen zu montieren. Ich habe dann über Social Media die ersten Aufrufe gemacht, die ersten Live-Videos. Und ich werde es niemals vergessen. Ich guckte auf dieses Video, ich glaube, einen Tag oder zwei später. Guckte so 350.000 erreichte Konten. Bitte?
Das ist schon mal ein bisschen was.
Okay, also Wärme scheint ein interessantes Thema zu sein, ne? Ja, und dann hat es einen Lauf genommen über die letzten Wochen, Monate. Um es mal irgendwie kurz zu fassen, also wir haben über 1000 Haushalte aufgeschlossen, wir haben über 1000 Familien Wärme zurückgebracht ins komplette Tal und weit auch über die Grenzen des Tals hinaus. Wir haben über 1000 Schreckensgeschichten gehört, muss man auch sagen. Wir haben 1000 Schicksalsschläge mitgekriegt. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel... hunderte Stunden da reingeflossen sind.
Tausende
Arbeitsstunden von über 450 Helfern aus ganz Deutschland, also Facharbeitern, die der Marco und auch der Ulf und meine Wenigkeit als Kopf zusammengetragen hat, aber auch ohne Nick und Jonas, Marie, Steffi, Michelle, das sind die Leute, die da mitgemacht haben, das waren auch 2 Mädels aus dem Flutgebiet selber, deren Häuser auch mit abgesoffen sind, wäre das nie möglich gewesen und das war wirklich so, wir haben Tag und Nacht dafür geschuftet, ne? Also ohne irgendwie einen wirtschaftlichen Aspekt, sondern immer nur, wie kriegen wir auch wieder dieses, Marco, was kostet so eine Anlage? Ja, so und so viel. das ist nicht der letzte Preis, ruf mal beim Händler an, ne? Und dann hat das so ein Händler-Battle angefangen. So, ja, ich gebe euch für den Preis. Oder
ihr kriegt 100 von mir.
Der andere 125.
Marco angerufen, ich gebe euch 125. Und der Marco wieder, hey, die anderen geben 125. Wie sieht's aus?
Dann bringe ich auch noch 25. Ne? Also nein, keine Ahnung. Also, daraus entstanden ist natürlich, dass wir irgendwann die ersten Großspenden bekommen haben von Wella Helfen. Also wir haben ganz viele Hilfsorganisationen da oben, die genauso wie wir einfach gegründet worden sind, die einen losen Namen hatten. Bei uns war es die Arche, da gab es die Wella Helfen, Eifel für Eifel, Baustoffzeit Kaiser,
Helfer Shuttle,
also ganz viele Organisationen, die aus dem Nichts heraus entstanden sind und die heute da eng zusammenarbeiten. Wir haben da dann, glaube ich, die ersten 10.000 Euro gekriegt, dann kam Westfalengas mit 20.000 Euro, ein Fotograf kam mit 10.000 Euro. Wir hatten
Wegmann Motorsport.
Ja, 50.000 Euro von einem Motorsportler.
Radio Rheinland-Pfalz.
500.000 Euro, ja, RPR1, und das hat sich wirklich so hoch gespielt, dass wir an Weihnachten bei Al Jazeera im Fernsehen waren, als gute Hoffnungsstory für Weihnachten im ausländischen Fernsehen. Wir waren, glaube ich, in jedem deutschen Fernsehsender, in jeder Zeitung, in jedem Radiosender waren wir irgendwie mal genannt mit der Klimaaktion, weil eben Wärme das Wichtigste war, was das Tal gebraucht hat. Also Wärme und Trockenheit und natürlich Essen. Und so sind wir in den Winter reingeschlittert und sind mittlerweile in Woche 4. Nein, also
wenn ihr das so mal über die Zeit betrachtet, das Arbeiten in den ersten Wochen und auch jetzt noch immer, ihr seid ja jetzt auch noch oft dort. Nick, du warst ja auch erst, wann warst du das letzte Mal da?
Mit dem Tobi, 13., 14. Januar.
Ja, richtig.
Das ist schon 2 Wochen her. Also ist schon relativ lang.
Nächste Woche fahre ich und hoffentlich übernächste.
Was ist so für dich der Unterschied zwischen dem Arbeiten damals und heute? Hat sich irgendwas verändert?
Viel.
Gibt es da Positives? Positives haben wir viel gesprochen. Gibt es Negatives?
Ich sag mal, das Arbeiten am Anfang, wie wir es eben besprochen hatten, war so frei.
Das war so ein bisschen Abenteuer, ne?
Ja, du bist hingefahren, du hast irgendwas gesehen. Ah, das müssen wir machen.
Das war so Spiel, also eigentlich was für große Männer spielen mit
Baggern. Jochen, Schweizer, Abenteuerspielplatz. So wir kriegen keine Werbung dafür.
Genau. Ne? So blöd, wie es klingt. Nimm deine Kettensäge aus dem Auto, lauf irgendwo durch die Straße und du findest irgendwas, wo du sägen kannst. Weil irgendeiner sagt, hier bei mir liegt das noch quer. Und ich komm. So.
Kann ich mit dem Bagger nicht diesen Jaguar da einfach wegschieben? Ja. Versuchen wir es.
Es war so, es hat, klar, es war alles in Anführungszeichen unorganisiert. Ne, du bist irgendwo hin, die Helfer kamen und gefragt, wir sind hier 10 Mann, eine Truppe, wo sollen wir hin? Du hast gesagt, die Straße lang, irgendwo in den Keller, mal klopfen, irgendeiner braucht Hilfe. Ja. So waren die ersten 4 Wochen so. Und das war freier, einfach der Situation geschuldet.
Ja.
Heute ist es natürlich, du kannst jetzt nicht mehr bei irgendeinem Keller klopfen und gesagt, ich stemme dir mal den frischen Putz von der Wand so. Ne?
Ja.
Greift dir ans Hirn.
Ja.
Es ist klar, anders, was ja gut ist, ne? Weil jetzt du merkst, die Arbeit, so diese Dreckarbeit ist ganz, ganz wenig geworden. Jetzt geht es auch um Fachfirmen, dass die Häuser wieder quasi, die sind entkernt, da muss Boden rein, da muss Elektrik rein, Heizung neu und so.
Also das Aufräumen ist eigentlich großteils abgeschlossen.
Es gibt auch immer noch Randgebiete, da wird auch noch ein bisschen aufgeräumt, aber das sind vereinzelte Häuser oder
und was,
Siedlungen,
was,
ja.
Was macht ihr jetzt da? Was sind so eure nächsten Projekte, die Ziele, die ihr habt als Arche? Also die Gemeinschaft ist ja immer noch da, sie ist vielleicht nicht mehr so oft da, aber...
Also du kannst das gar nicht so sagen, weil du bist immer zu Hause mit eine Hirnhälfte läuft gefühlt immer im Ahrtal und eine läuft zu Hause. Also unsere Freunde hassen uns dafür auch ein bisschen, glaube ich, und unsere Familien auch, aber ohne die wäre es auch nicht gegangen im Hintergrund, ohne die vielen Unterstützer. Aber du bist es schon so, dass wir jetzt erstmal... Das Arche-Camp steht, kann man so sagen. Natürlich wird hier und da umgebaut. Der Arche-Verein entwickelt sich prächtig, kann man wirklich sagen. Ja. Wir sind immer noch auf Spenden angewiesen, also gerne auch einfach mal schauen. Unter www.die-arche.de, glaube ich.
Arche mit A-H-R. Ja,
genau, Arche. Ja.
Das ist der einzige, wo ich das akzeptiere.
Okay, gut.
Das ist wirklich das einzige, wo ich es akzeptiere. Weil das hat noch einen Bezug, aber okay. Wir müssen jetzt nicht weiter.
Also, okay, gut. Also die Arche an der A. In Ahrweiler, braucht immer
im Ahrtal,
immer noch Hilfe, aber das Camp an sich steht, es werden Essen für Bedürftige gemacht, es gibt einen Kinderspielplatz, es gibt einen Indoor-Spielplatz, es gibt einen Seelsorgebus,
ein Kino,
Werkzeugverleih,
der immer noch
Wahnsinn. Regel genutzt wird, da ist ein richtiges
Turnhalle.
kleines Industriegebiet entstanden, ein kleiner Dorfplatz, wo man wirklich viel machen kann. Das war eines der größten Projekte, die wir als Rottgau unterstützt haben. Dann das Klimaprojekt fertig machen. Bedeutet, dass wir dann 1100 Anlagen Mitte Februar circa im Tal gehängt haben. Also im Tal und der komplette Umgebung. Und dann werden wir weitermachen. Also ich habe schon einen Plan. Wir werden auch wir werden anders helfen, glaube ich. Es wird weniger werden, gezielter einfach.
Das merkt man ja.
Und einfach andere Ansätze, die wir verfolgen, wo wir sagen, wir tragen die Arche als Beispiel immer im Herzen, die Menschen aus der Arche immer im Herzen. Aber es wird ganz viele Aktionen geben, wo wir uns einfach anschließen werden. Es wird eine riesengroße Baumpflanzaktion zum Beispiel geben, wo wir im Frühjahr einfach das Grüne wieder zurückbringen. Du musst dir vorstellen, du guckst den ganzen Tag auf Schlamm im Winter und auch ja einfach ausgespülte Bäche, ist ja alles, sieht alles aus wie Sodom und Gomorra, ne? Und da wird es Baumpflanzaktionen geben. Wir sind auch mittlerweile, ich bin im ganzen Tal vernetzt. Nick war mehr so der Rund ums Arche-Team.
Ja,
ich war, glaube ich, aufgrund der Klimaaktion einfach im ganzen Tal unterwegs. Wir helfen natürlich auch mit Equipment, mit Material, mit Know-how. Da entsteht sehr, sehr viel auch für die Zukunft. Und da werden wir die Menschen nicht alleine lassen in unserer zweiten Heimat. Ne?
Nein, ja. Das auf keinen Fall.
Das ist, aber es wird eher ein Wochenendausflug werden, sodass man vielleicht immer sagt, so donnerstags mittags bis sonntags.
Du hast halt auch nicht mehr dieses fahr hoch und es ist Arbeit da.
Also ja, Arbeit ist schon da.
Ja, du musst es schon jetzt organisieren, bündeln, managen. Ne? Das war ja, ich sage ja, die ersten 4 Wochen war es ja egal. Du hättest von Sinzig bis...
Ja, man. Die Leute auch immer am Anfang, ne? Wo wart ihr alles unterwegs? Ja, 500 Meter in die Richtung, 500 in die und 500 in die. Ja, und hinter uns war die A. Also,
und nichts gesehen.
Ja, du hast 2 Straßenzüge und fertig. Und nicht mal die Nachbarstraßenzüge gesehen, sondern nur so diese Straßenzüge. Und mittlerweile, wie gesagt, bei Dachzeltnomaden, egal wo. Also das Einsatzgebiet ist mit dem Auto circa 1,5 Stunden groß, würde ich mal so sagen. Bis du an den Rand dieser Gebiete kommst und da helfen wir überall mit und gucken halt immer nach diesen Aktionen, wo Hilfe gebraucht wird. Ne?
Das mit den Bäumen hat mich wiederum erinnert. Das ist ja auch eines der Dinge, die ich gelesen habe. Da hast du ja nach ein paar Wochen überall dann die Wiesen sprießen sehen und dann waren dann auch dann natürlich die Berichte darüber, dass aber all das, was da an Erdgut noch ist, an Boden, eigentlich nicht benutzbar ist. Und das ja, es war ja auch eine Aktion aus Rottgauern, Landwirte, die dort mehrfach runtergefahren sind und die zum Glück großartige Heuernte vom letzten Jahr, die ja wirklich sehr, sehr gut war, geteilt haben mit den Landwirten dort, wo dann die Geschichten waren von den Pferdegestüten, die dann überall die Pferde dann da hingesammelt haben. Ich glaube, du hast es erzählt in der letzten oder vorletzten Folge. Damit da auch die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe irgendwie überleben, damit die ganzen Tiere nicht verhungert. Also das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, den wir noch gar nicht hatten. Es gibt da sicherlich Arbeiten, die auch wirklich Spezialfirmen erfordern, die da noch Jahre mit beschäftigt sind. Ne?
Definitiv.
Und wo dann auch Wiesen, frühere Weidewiesen oder so, auf Jahre, Jahrzehnte hin nicht benutzt werden können, weil da irgendwie Diesel ausgelaufen ist, weil da irgendwie ein Auto unter Schutt liegt oder was auch immer.
Also die Weinberge alleine, also es gab eine riesen Helferschar, die sich darum gekümmert hat, die Weinberge zu retten. Und jetzt auch im Frühjahr wird es Weinbergaktionen geben. Das heißt, wer Bock hat zum Beispiel, kann sich beim Helfer-Shuttle, also wenn du Helfer-Shuttle bei Google eingibst, wirst du es finden. Die haben, glaube ich, einmal zum Mond und zurück geschuttelt, also 80.000 Hände, glaube ich, ins Tal bewegt. Da kannst du wirklich hinfahren. Als Laie kannst dein Auto abstellen in einem Park, wirst eingekleidet in Anführungszeichen, also bringt lieber Arbeitsklamotten mit, aber du wirst eingekleidet mit allem drum und dran und kannst dann einfach Aufträge abarbeiten, weißt nicht, was du machst, aber du weißt, dass du helfen kannst. Also das sind Innovationen.
Aktion, ja.
Und das Helfer-Shuttle zum Beispiel, so sagt man es, glaube ich, mit einem Gartenstuhl und einem Sonnenschirm entstanden und mittlerweile so ungefähr, ein ganzes Dorf da oben. Ne?
Ja. Hängt die Rottgau-Flagge eigentlich immer noch da?
Ja. Und ich weiß noch, Nick, kannst du dich noch an den Abend erinnern, wo wir die gehängt haben? Die Ahrweiler-Flagge auf der einen Seite, die Rottgau-Flagge auf der anderen Seite. Nick stand mittendrin und von oben kam der Regenbogen runter. Also das ist so ein Moment, ja. Wenn ihr sehen könntet, Gänsehaut, das kannst du, hätte ich es nicht fotografiert, würde es mir im Nachgang keiner glauben.
Das Bild können wir zur Folge posten.
Ja, also das passt.
Tatsächlich.
Ja? Zwischen den beiden Fahnen geht in der Mitte
Der Sonnenbogen.
Schön.
Max, eine Bitte an dich. Ich habe ewig lang gebraucht, bis ich so eine Fahne hatte.
Wir brauchen mehr Flaggen im Rottgau.
Wir brauchen mal irgendwas, wo wir auch zeigen können, wer wir sind. Dass wir wieder stolz auf Rottgau sein können. Das haben wir in den letzten 6 Monaten, habe ich das wirklich... Corona-Trist, so dieses, wir brauchen mal wieder so ein bisschen, das, wir sind in Rottgau schon geile Leute, ne? Wir sind auch geile Firmen. Nun müssen wir das mal so langsam wieder hervorheben. Und da meine Bitte an den zukünftigen Bürgermeister, wenn ich diesen Stich geben darf, Nick, darf ja, ich hin?
Hallo.
Wir brauchen mehr Fahnen. Fahnen, Aufkleber und irgendwie Rottgauer
sind geile Leute. Wir machen das mit den Fähnchen.
Ja, Rottgauer sind geile Leute. Irgendwie sowas brauchen wir.
Ich habe noch die Woche geschrieben, wie ich oben war, sag, Tobi, wir brauchen eine Rottgau-Flagge hier oben. Da bist du ins Rathaus gefahren und dann war das angeblich die letzte.
Ich habe die allerletzte, angeblich die allerletzte Fahne.
Ich kann euch beruhigen. Es gab ja mittlerweile die Kulturförderpreisverleihung. Da hingen 2 Rottgau-Fahnen auf der Bühne. Wir haben noch welche, aber das ist natürlich ein Thema, das werde ich sofort aufnehmen. In meiner ersten Amtswoche wird es mehr eine große Bestellung.
Fähnchen und Aufkleber.
25.000 Euro für Fahnen, wobei Buttons, Fahnen gar nicht so billig sind. Aber Käppchen. Was ich auf jeden Fall mal mir angucken will. Ich glaube, es ist, glaube ich, sinnvoll, mal auch dort damit mit den politisch Verantwortlichen mal Kontakt aufzunehmen, um mal zu hören, was da. Einfach mal so den Austausch auf der Ebene.
Ja, eine Städtepartnerschaft zum Beispiel.
Die hatten wir ja im August schon als Idee.
Angesprochen.
Also das ist sicherlich ein Thema, das kann man sich mal angucken. Jetzt so. Zum Abschluss. Wir haben viel über
zum
die
Abschluss.
Über die wir haben sind, viel über die ersten sind,
Woche 4.
15. August Woche 4.
Wir haben jetzt viel über eure Arbeit gesprochen. Wir haben auch viel jetzt am Schluss noch so ein bisschen über das, was kommt, gesprochen. Jetzt würde ich gern von euch beiden noch mal jeweils vielleicht kurz wissen.
Wir haben ja noch was, Max.
Ja, nee.
Doch. Weil man muss ja mal wirklich sagen, weil du die Hilfsorganisation ja angesprochen hattest. Man muss ja sagen, 15. August war erstens Riesenhelferfest in der Altstadt.
Mega.
Es war mega.
Ich war nicht da.
Aber es war mega. Mega. Ja, mal weg davon. Und wir haben 4 Wochen später erst angefangen, den Leuten wieder Strom ins Haus zu bringen.
Hm. Geschweige denn.
Schön.
Ja, provisorischen aber Strom, muss man wirklich sagen. Und die Hilfsorganisation, du hast ja angesprochen. THW, die fahren ja, also die sind ja ganz, ganz lange auch noch hingefahren. Die haben ja auch die viele Behelfsbrücken.
Ja, Wahnsinnsarbeit.
Für Auto und Fußgänger. Und die haben am 15. August die Personenfähre bei uns nahe des Camps, so 100 Meter weiter, in Betrieb genommen, weil dann konnten ja auch erst die Leute wieder, ich sag mal, die Älteren ohne Auto von Kalvarienberg Richtung Altstadt, wo du bist ja mit dem Auto, das habe ich glaube ich letzte Folge gesagt.
6 Kilometer oder 7 Kilometer Umweg.
Umweg gefahren, aber du bist mit dem Auto 5 Minuten gefahren vom übelsten Krisengebiet, um in einem Baumarkt Schrauben zu kaufen, um dann wieder 6 Kilometer ins Krisengebiet zu fahren, wo es nichts gibt. Das ist so, das kannst du keinem erklären in Deutschland. Ne? Das ist so schizophren. Aber so war es, ne? Weil es gab keine Verbindung auf diesen 5 Kilometern oder was, wo du einfach mal diese 20 Meter überbrücken konntest. Mhm. Ne?
Trotzdem
das
will ich von euch
THW aufgebaut.
Trotzdem will ich von euch beiden jetzt nochmal wissen.
Und wir sind ja auch.
So ein bisschen zum Abschluss. Was war für euch das schönste Erlebnis jeweils? Und was war für euch das schlimmste Erlebnis? Könnt ihr das? Gibt es da ein Erlebnis, wo ihr sagt, boah, das will ich nie wieder so sehen? Oder sagen, jawohl, ihr habt gerade schon das mit der Fahne beschrieben, was ein sehr schönes Erlebnis war?
Das war schön. Wobei ich auch wirklich sagen muss, das schönste Erlebnis war für mich 2 eigentlich, ne? Das habe ich aber auch ja schon gesagt, ne? Das erste war das Helferfest nach 4 Wochen, weil es einfach unglaubliche Energie in dieser Altstadt gab, mit der ganzen Nacht drumherum, am Camp, am Lager, alles. Und Silvester.
Mhm. Das hat sie ja schon erzählt.
Wobei Silvester ja auch eins der schlimmsten Momente war von der Kulisse und so her, ne? Wo du da denkst, okay, du feierst jetzt hier Silvester und sie stehen zwar trotzdem alle auf der Straße und ganz komisch. Und der emotionalste und schlimmste Moment war tatsächlich, wie der Franz Josef, der A-Trompeter, gegenüber bei der Freiwilligen Feuerwehr Arbeiter, wo es noch keine Brücke gab, Halleluja auf der Trompete gespielt hat. Okay. Und so für 2 Minuten kein Bagger, kein Traktor, kein Presslufthammer und kein gar nichts gab und alle so irgendwie stillstanden und am Ufer und einfach zugehört haben.
Das war dann ergreifend.
Das war, ja, somit einer der schlimmsten, emotionalsten Momente, ja.
Okay, und für dich, Tobi?
Könnte Hunderte aufzählen. In beide Richtungen.
Egal wo.
Ich glaube, das, was die Helfer erlebt haben als solches, das kannst du nur widerspiegeln, wenn du auch da oben warst. Also die Leute, die Alten haben immer gesagt, das ist so ein bisschen wie im Kriegsgebiet. Und ich glaube, mein schlimmster Moment war wirklich der Abend, wo ich mit dem Motorrad einmal durch dieses Krisengebiet nicht gearbeitet habe. Also es war kein Fahren, es war mehr so ein Durchackern. Und ich dann dort stand in Altena an der Brücke und habe wirklich eine Stunde lang Eindrücke gesammelt über einen zerstörten Landstrich. Und ich dazu nicht in der Lage war, irgendwie auch nur ein Wort dafür zu finden. Also wo ich einfach nur so gesagt habe, boah, krass, und das in unserer Heimat. Ne? Also das war so dieser, glaube ich, der schlimmste Moment mit allem. Ja. Also das war wirklich einer der, wo ich sage, so krass. Ne? Ein zweitschlimmster Moment waren auch, wir haben in einer Woche sehr viele Suizide gehabt, muss man sagen. Ne? Und das habe ich auch noch.
Von Anwohnern, oder?
Ja, von Anwohnern. Und das hatte ich so auch auf der einen Seite mitgeschnitten, weil wir die Geschichten auch dazu gehört hatten. Und das war auch sehr, sehr ergreifend. Also es wird da auch viel seelische Hilfe gebraucht, ne? Nicht nur psychische. Wenn du halt einmal alles verlierst, ne? Und du vorher schon einmal alles investiert hast, machen wir uns nichts vor. Niemand kauft ein Haus Cash oder die wenigsten. Das heißt, du bist doppelt und dreifach verschuldet und nimmst dir dann das Leben, das ist das Schlimmste, was du dir selber antun kannst. Das nimmt schon mit, aber wir hatten auch so unglaublich viele schöne Momente. Ich glaube, mit einer der schönsten war, wo wir den Garten der Hoffnung gemacht haben.
Da war ich nicht da.
Mit ein paar Anwohnern haben wir einer Oma den Hof gemacht. Das war auch so eine Schnapsidee, weil als ich abends gesagt habe, komm, lass mal Oma einen Hof machen. Tobi, jetzt bist betrunken. Hedwig ist doch schon über 80. Was willst du mit der, ne? So rumgefrotzelt. Und am nächsten Morgen sind wir im Baumarkt gefahren zum Pflanzenhändler und haben mitten im Dreck einen Garten hergerichtet, haben noch Flutsteine organisiert, haben noch ein Holzfass, ein Weinfass abgeschnitten, haben noch mit Kreide so Garten auf der Hoffnung auf so einen Schieferstein geschnitten, haben A-Steine genommen und hatten dann, das haben wir alles vorgeplant. Oma war beim Frühstück, hatten meinen Sprinter da vorgestellt und, dann kam Oma wieder nach dem Frühstück und sie sagte, was macht das Auto hier vor meinem Garten? Und wir fahren so diesen Sprinter weg und da standen viele Helfer da, viele Anwohner und haben danach geheult. Und es war so ein Moment der Andacht, wo alle so, ja, es gab wieder Hoffnung, es geht wieder los. Ne? Es ist so wieder die erste blühende Pflanze mitten im Dreck. Ne? Also man muss sich das vorstellen, wie so wirklich aus der Wüste, wenn so ein Löwenzahn wächst oder so. Und so war das da, das war einer der Happening-Momente. Ne? Und also keine Ahnung, wie oft uns die Leute um den Arm gefallen sind, allein fürs Helfen oder auch für diese, sie kriegen jetzt eine Heizung, ne? Oder Elke, die gesagt hat, ey, Tobi, die Klospülung geht wieder, ne? So nach 4 Wochen so. Es waren so viele Momente, also ich weiß gar nicht, wie oft ich geheult habe, wie oft ich mich gefreut habe einfach, wo ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Also Emotionsverarbeitungskurs, ich könnte ein paar Tipps darüber geben.
Ja. Allein wie Stefan Busch den Tannenbaum an der Asche geschmückt hat mit, ich glaube, keine Ahnung, 4000 Lichtern akkurat mit seiner Tochter im Hubsteiger 4 oder 5 Stunden diesen Weihnachtsbaum mit Lichtern dekoriert hat. Wahnsinn.
Es sind so viele Momente.
Jeder kommt abends und denkt,
oh, es sind so viele Momente, schön, die sprachlos machen, ne? Wo wirklich so sprachlos, ich habe ein Schild gelesen, wenn du den Glauben an die Menschlichkeit verloren hast, geh ins Ahrtal, da findest du ihn wieder. Und das ist das, was, glaube ich, auch antreibt. Also ich kann jedem jungen Kerl, auch jedem jungen Mädel, nur raten, guckt mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, ins Ehrenamt hinein. Also wir haben in Rottgau selber so viel geiles Ehrenamt. Guckt mal bei der Feuerwehr vorbei, guckt mal beim THW vorbei. Ich glaube, das nächste ist in Seligenstadt.
Ja, Offenbach, Seligenstadt, ja. Neu-Isenburg.
Guckt mal bei den Johannitern in Niederroden vorbei, Rotkreuz, genau. Wir haben so viele geile Einrichtungen, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte, auch schätzen durfte. Und ich habe selber nicht geglaubt, das muss ich hier dazu sagen, ich habe selber nicht geglaubt, dass wir selber so viele Bedürftige auch in Rottgau haben, ne, zum Thema Suppenküche und die Tafel und Co. Und engagiert euch da einfach Tante draußen.
Emma versorgt Woche für Woche ca. 400 Rottgauer.
Das oder Wahnsinn. 400 Personen, ja, aus Rottgau. Ja. Ja, das und ist schon man kann den jungen Leuten nur sagen, engagiert euch da, ihr werdet Menschen kennenlernen. Und das sage ich als Hardcore-Unternehmer. Ja. Also mein Leben hat sich stark, die Sichtweise aufs Leben hat sich stark verändert. Dass man einfach Menschen trifft, die mit nichts so viel erreichen. Ne? Es muss nicht immer Geld sein, hast du, glaube ich, in meiner Folge gesagt, sondern auch einfach durch Geben, durch Organisieren, durch Netzwerk, durch Helfen, seine eigene Arbeitskraft einzubringen, kann man echt viel erreichen. Es muss nicht immer Netflix sein, vielleicht kann es auch mal eine Hilfsorganisation sein.
Und es ist ja auch nicht immer das, ich muss jetzt mit meinen Händen was anpacken, sondern wenn ich den zündenden Tipp habe, wie du gesagt hast, ich weiß, ich kenne die Lösung, ruf doch mal da und da an. Ja, das sind so geistige Arbeit, die einem dann schon
meilenweit hilft.
Genau.
Ja, das ist, ich glaube, was da wirklich der größte Zweck von uns allen ist, und die Diskussion hatte ich auch öfter schon, es macht einen wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, demütiger. Ja. Für das, was wir eigentlich haben und was jeder von uns in seinem Alltag als selbstverständlich hinnimmt. Das ist ja das, was vielen von uns fehlt, auch wenn ich dann Diskussionen erlebe, wo das größte Problem von manchen ist, dass sie jetzt seit 2 Jahren oder so nicht wegfahren konnten wegen Corona oder wegen was auch immer. Ja,
die hätte 14 Wochen ins Ahrtal fahren können.
Genau. Wir nehmen gerne übrigens, also wenn einer eine Folge hört und sagt, ich möchte mal mit.
Wir nehmen jeden mit, ja.
Sehr geil. Ich habe heute übrigens ein Gespräch gehabt mit der Auf nach Post auch wieder. Muss man auch mal Danke sagen an die ganze Presse, die uns auch immer unterstützt hat. Die wollen sogar mal mit. Gab es, glaube ich, noch nie.
Helfen oder nur gucken?
Helfen in Form von Artikel schreiben.
Helfen in Form von gucken.
Das ist richtig. Nein, helfen in Form von, ich habe das denen angeboten, dass das nicht falsch rüberkommt, ob sie mal mitkommen wollen und über die Rottgauer berichten, die dort oben so wahnsinnig viel geleistet haben. Und Nick, ich glaube, du gibst mir recht, um das Ganze vielleicht abzuschließen. Wir wollen nochmal allen Rottgauern wirklich danken, die sich hinter uns gestellt haben, aktiv wie passiv, und diese wahnsinnige Hilfsaktion in der Nachbarschaft möglich gemacht haben, weil ich glaube, dass wenn uns irgendwann mal sowas Schreckliches passieren würde, wären wir froh. Du weißt
zumindest, dass die aus dem Ahrtal sich in ihr scheiß Auto setzen,
die kommen alle,
und hierher fahren.
Die kommen alle. Also,
weil wir hoffen, dass die Rodder niemals 9 Meter übertritt.
Hoffentlich nicht.
Das haben die, wir haben es beim Sturm gehabt vor ein paar Jahren.
Das stimmt.
Also, das ist einfach so ein ganz, ganz großes Dankeschön.
Im Vergleich dazu war das eine Witz. Mini-Pups-Wetter.
Schlimm genug, aber
genau.
Nicht viel.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt das perfekte Schlusswort. Da kann man auch gar nicht mehr viel anfangen. Es gäbe sicherlich, noch 100.000 einzelne Geschichten zu erzählen. Aber ich glaube, wir haben in den letzten fast anderthalb Stunden einen ziemlich guten Einblick gegeben über das, was ihr da geleistet habt.
Bis zur Woche 4.
Was die Rottgauer geleistet haben. Und dem, was du gesagt hast, Tobi, möchte ich mich anschließen. Ich möchte euch beiden auch danken dafür, dass ihr das tut. Dass ihr auch da treibende Köpfe dahinter wart und auch diese Ausdauer und den Ehrgeiz quasi entwickelt habt, da weiterzumachen. Auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen mit Helfersyndrom zu tun hat und irrationale Entscheidungen sind, aber ich glaube, ohne irrationale Entscheidungen
fährst du da halt auch nicht hoch.
Ja. Nee, da kommt man aber auch als Gesellschaft nicht weiter. Wenn man nur immer rational denkt, hat man einen eigenen Vorteil davon. Wären wir bei weitem noch nicht da, wo wir heute sind als Gesellschaft.
Also hat er gerade gesagt, wir hätten ein Helf-A-Syndrom.
Man muss ja auch immer wieder sagen,
und bevor es
man
jetzt,
hat ja...
Bevor es jetzt komisch
wird. Komisch nicht, aber weil du ja sagst, zum eigenen Vorteil oder so. Allein wenn man das Spritgeld mal addieren würde, was wir in diesem halben Jahr da hochgefahren haben.
Der deutsche Staat bedankt sich.
Ich lasse es.
Ja.
Ja. Aber um Gottes Willen.
Also.
Ich bin auch letztes heimgefahren mit 3 Radmuttern lose. Bis ich es gerafft hatte daheim dann, ja. Man muss noch wirklich sagen, Freunden und Familien, ich hatte es in einem Post mal geschrieben, denen muss man wirklich doppelt danken. Weil wenn die das nicht mitgetragen hätten oder das akzeptiert hätten, wir sind ja am Anfang, wenn ich überlege, 2 Tage hochgefahren, 24 Stunden arbeiten, am nächsten Morgen wieder hochgefahren, wieder 24 Stunden arbeiten. Wenn die das nicht mitgetragen hätten, wären wir auch, glaube ich, nicht so oft da hochgefahren.
Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, das kennen wir alle drei hier. Das kennt jeder, der irgendeinen Job hat oder irgendein Ehrenamt macht, was viel Zeit frisst und was auch viel Entbehrung für Dritte, die eigentlich auch gern hätten, mitbringt. Und das kann man nie hoch genug einschätzen, wenn man da Partner hat, wenn man da Freunde hat, wenn man da eine Familie hat, die sagt, jawohl, wir hätten dich zwar auch gerne abends um 18 Uhr bei uns zu Hause am Essen
sitzen, genau,
aber wir wissen, das, was du tust,
ich wollte gerade sagen,
ist das, was du willst.
Die frotzeln
das,
mal hilft, und sagen, ach, fährst du ja schon wieder hoch, aber im zweiten Satz...
Wurde bei dir gefrotzelt?
Niemals. Ja, aber im zweiten, dritten Satz dann doch sagen, ist geil, was du machst, fahr da hoch. Ne, so, alles so ist gut. Es.
Also, wir haben mal wieder festgestellt, heute mehr denn je, Rottgau ist eine geile Stadt und es gibt geile Leute. Das war eine sehr schöne Folge, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ja, ich bedanke mich, dass ihr das heute beide berichtet habt. Ich bin ja heute so ein bisschen der Moderator gewesen. Und naja, vielleicht machen wir in einem Jahr wieder die erste Folge 2023 und gucken dann, was aus der Arsche geworden ist. In diesem Sinne, ihr Lieben.
Wir können ja die Community abstimmen lassen über Teil 2.
Ja, genau. Möchte die Community einen Teil 2
hören? Bei unserer Geschwindigkeit, wie wir Versprechen umsetzen, wird es dann auch 2023 sein. In diesem Sinne, ihr Lieben, es war eine schöne Folge. Macht's gut.
Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Bei Fragen, fragt. Und wie gesagt, wer helfen möchte, meldet euch.
Das kann ja gar nicht wahr sein.
Wir fahren ja noch hoch. Ja. Und das Gewinnspiel zum Live-Hören mit Putzen
steht immer noch.
Geht auch noch raus.
Und Ledersessel können da oben auch entsorgt werden.
Also.
Leute, macht's gut. Schöne Woche. Schlusswort hatte Tobi als Gast 1.
Wir sehen uns wieder. Oder wir hören uns wieder, ist ja das Beste.
In der heutigen Zeit. Leute, macht's gut.